Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termi Tinnitus, das pfeift. termitinnitus.virtualkitchen.org.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Ich würde am Anfang einfach mal sagen wollen, was ich mir überlegt hatte für den Abend. Deshalb, weil ich das nicht in irgendeiner Weise durchsetzen will oder so etwas, sondern mich eigentlich sogar freue, wenn wir möglichst früh in irgendwelche Diskussionen eingehen und es vielleicht auch so ist, dass wir miteinander diskutieren. Es mag ja sein, dass auch hier Leute sind, die über bestimmte Sachen mal auch eine Frage stellen wollen. Vielleicht weiß es dann auch jemand anders oder kennt sich da aus. Das fände ich halt erstmal prinzipiell gut. Das kann an jedem Punkt wegbrechen und wenn ich mit dem, was ich mir überlegt habe, am Ende nicht durchkomme, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Also schon auch deshalb, weil ich diesen Vortrag ja schon kenne und von daher überhaupt gar keine Ambitionen habe, das jetzt unbedingt so durchzubringen. Es ist von. Ich will aber am Anfang mal sagen, was ich vorhabe, damit ihr wisst, was dann halt nicht stattfindet, wenn wir irgendwann in die Diskussion ausbrechen und nicht wieder zum Ende kommen. Ich glaube aber, dass ich, vielleicht nochmal in Blickrichtung in dich, ich glaube auch, dass ich zeitlich nach hinten offen bin, oder? Okay. Weil ich habe schon eine Menge Veranstaltungen gemacht und ich mag das auch, wenn viel diskutiert wird, die schon bis 2 oder 3 Uhr nachts so gingen, wo auch heiß diskutiert wurde bis dahin. Ich mag sowas total gerne. Also wenn es tatsächlich so ein Potenzial hat und Leute richtig miteinander diskutieren wollen, bin ich bis zum Ende dabei dann.
Ja, ja gut.
Gut, also was ich vorhätte, wäre als erstes, dass ich gerne sagen möchte, wieso ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist nämlich durchaus aus dem Leben heraus entstanden, quasi so. Und dann wäre es so eine zweite Geschichte, wo ich mal versuchen will, diesen Begriff und diese Sphäre so ein bisschen einzugrenzen, was das so überhaupt ist. Dann würde ich ein paar Dinge nennen, das wäre also quasi, das ist alles noch sehr übersichtlich, auch von der Zeit, so eine Art Intro wäre das halt, was eigentlich so die Kennzeichen von vereinfachten Welterklärungen sind. Danach bliebe Raum, über konkrete Weltvereinfachungen zu reden. Und das würde ich gerne überhaupt nicht so in einem Vortragsstil machen, weil es durchaus ja sein kann, dass hier auch Menschen sitzen, die gerne mal über irgendwelche konkreten Sachen etwas erfahren wollen, was man eigentlich davon zu halten hat. Denn wahrscheinlich wandert ihr auch durchs Leben und das ein oder andere Mal begegnen euch solche kruden, vereinfachten Welterklärungen. Aber nicht immer kann man den Hintergrund da, also man erkennt diese Vereinfachung, aber den Hintergrund, ob es vielleicht auch grundfalsch ist, was die sagen oder so, das erkennt man ja nicht immer so auf den ersten Blick. Da könnten wir auch durchaus Beispiele, die euch jetzt interessieren oder so, etwas auseinandernehmen. Nicht auf alles werde ich halt eine Antwort wissen. Ich meine jetzt mal irgendein Beispiel, wenn irgendwelche, sag mal, sind das wirklich Aliens, die Kornkreise machen? Dann muss ich da leider auch passen. Also das kann sein, dass dieser Mittelteil oder so etwas auch ziemlich lang ausfällt, dass wir da über konkrete Sachen sprechen. Und ich hätte noch so einen Abschluss im Kopfe, aber es kann natürlich auch sein, dass wir keinen geordneten Abschluss mehr kriegen oder so etwas. Dieser Abschluss wäre so ein bisschen so Ratschläge für skeptisches Denken. Ich habe so 8 Punkte mir aufgeschrieben, wonach man Informationen, die man so bekommt, eigentlich so ein bisschen abklopfen kann. Und das macht meines Erachtens auch Sinn, das prinzipiell so ein bisschen im Leben skeptisches Denken zu üben, weil es nicht nur irgendwie so diese kruden, vereinfachten Welterklärungen, die sofort auffallen, dass da irgendwas komisch ist, irgendwie gefährlich sind, sondern uns eigentlich von morgens bis abends wir mit Sachen beschossen werden, die irgendwo Verkürzungen aufweisen. Das ist natürlich auch nicht ganz zu vermeiden, weil wenn du Sprache in Begriffe packst oder Denken in Begriffe packst, dann musst du Verkürzungen einbauen. Aber das Spannende ist nicht darauf zu verzichten, weil das geht gar nicht. Dann kannst du dich nicht mehr ausdrücken, weil du immer die ganze Welt mit ausdrücken willst in jedem Satz. Das Spannende ist, die Mechanismen klar zu haben, um die Begrenztheit dessen, was ich ausdrücken kann, halt einfach auch klar zu haben. Also das wäre erstmal so die Inhaltsangabe. Blättern wir eine Seite weiter. Bin ich auf dieses komische Thema gekommen. Also erfunden habe ich das ja nicht, dass es solche vereinfachten Welterklärungen gibt. Und mir sind sie so ab und zu begegnet. Ich habe das nicht besonders wichtig genommen. Ich habe mich damit nie auseinandergesetzt. Ich selber bin ja eher, also vor allen Dingen erstmal Aktivist, bezeichne ich mich immer so als allererstes, wenn mich jemand fragt, also jemand, der direkte politische Aktion macht, auf der Straße, weniger in Form von Demonstrationen, sondern in Form so einer Mischung aus so, was weiß ich, verstecktes Theater, Kommunikationsguerilla, Sabotage, alles, was so relativ direkt in das Geschehen eingreift. Das mache ich jetzt seit 35 Jahren quasi so Vollzeit. Also ich habe keine Ausbildung, ich gehe nicht arbeiten, ich organisiere mich so, dass ich ohne Geld leben kann und mache das quasi so die ganze Zeit. Und mich hat immer sehr fasziniert, das ist eigentlich der rote Faden, ich mache ganz unterschiedliche Themen, mich hat immer fasziniert so ein bisschen so das Thema Herrschaft, wie funktioniert Herrschaft in den verschiedenen Aspekten. Und dann bin ich in unterschiedlichsten Themen aktiv und eines, was ein bisschen zufällig zu einem Schwerpunkt in den letzten Jahren bei mir wurde, war das Thema Agrogentechnik. Da habe ich immer so an direkten Aktionen und so Feldbefreiung, Feldbesetzung und so auch mitgemacht. Und dann ist es häufig so, dass ich mir überlege, so, ich will jetzt aber auch gut Argumente sammeln, dann arbeite ich mit dem Thema ein. Und bei der Agrogentechnik fiel mir auf, dass in Mitteleuropa alle immer über einen Konzern hetzen. Der ist so ein bisschen, in Deutschland ist es auf jeden Fall so, ich schätze mal, dass es in Österreich nicht so viel anders ist. Da gibt es so einen Konzern, der so auf der Rangliste des Bösen, kurz vor dem Teufel auf Platz 1 steht und über den seit Jahren genölt wird ohne Ende. Das ist der Konzern Monsanto. Und das ist der eine Recherche über Monsanto, ist der Besteinschaltquotenfilm, den Arte zum Beispiel jemals hatte. Das hat mich immer genervt. Mich hat das immer genervt, dass da in Deutschland, also ich berichte jetzt ja vor allen Dingen da über die Verhältnisse in Deutschland, alle diesen US-amerikanischen Konzern total scheiße finden, also keine Frage, der ist total scheiße, aber Deutschland hat, es gibt im Agrogentechnikbereich 9 Global Player und 3 davon sind aus Deutschland. Das ist auch nicht besonders überraschend, weil es vor allem die Chemieindustrie ist, die das vorantreibt. Deutschland ist in der Chemie immer weltführend gewesen. Wer sich mit der Geschichte auskennt, weiß, dass das der Welt noch nie gut bekommen ist. Und diese Spaltprodukte von IG Farben oder so, das wurscheln jetzt natürlich weiter rum. Und dann haben manche immer zu mir gesagt, wenn ich gesagt habe, warum hetzt ihr die ganze Zeit nur gegen Monsanto oder sowas? Ja, ist echt ein schlimmer Konzern, guckt mal die Geschichte an und sowas. Und dann meinten sie Agent Orange und sowas, was von Monsanto hergestellt wurde. Da habe ich immer gedacht, na, wenn man gerade auf die Geschichte guckt, das als Argument zu nehmen, sich mit der deutschen Chemieindustrie zu beschäftigen, finde ich dann eigentlich schon ziemlich komische Vorgehensweise. Na, wie auch immer, irgendwie hat mich das total genervt und ich dachte mir, ich mache jetzt mal die Recherche zu den deutschen Seilschaften und habe dann diese deutschen Konzerne mir genauer angeguckt, die deutschen Behörden, und daraus entstand dieses Projekt Monsanto auf Deutsch. Das ist ein Buch von mir, das ist eine Tonbilderschau, mit der ich dann nach ziemlich kurzer Zeit, das war ein enormer Erfolg für meine Verhältnisse so, wo ich da eher mal so am Rand der Gesellschaft herumeiere. Und dann passierte etwas Interessantes. Ich schon relativ früh luden mich Leute nach Bayern ein. Mir ist nicht weit weg von hier. Und dann gab es schon Leute, die so dachten, na, da ist es ja vor allem ein bäuerliches Publikum, was da hinkommt. Und es waren auch so Bauern- und Bäuerinnenorganisationen wie der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter und solche, die mich da eingeladen haben. Und dann meinten schon manche, oh, und dann so jemand, der offen Feldbefreiung macht und sowas, ob die damit wohl klarkamen. Natürlich kamen sie darauf klar. Das war nicht das Problem. Aber es fiel sofort etwas anderes auf. Nach jedem Vortrag meldeten sich sofort eine ganze Menge Leute mit ausgesprochen kruden Ideen und Vorschlägen. Also es ging so, also es ging los, kann ich mich noch erinnern, an dem ersten Abend war es schon so diese Absurdität, ich erzähle da 2 Stunden in dieser Tonbilderschau über die deutschen Seilschaften, Motz über diese Einseitigkeit, immer nur auf Monsanto zu gucken. Und dann meldet sich jemand und sagt, ja, super Vortrag, und jetzt muss man sich vorstellen, das ist alles noch viel schlimmer, das gehört alles Monsanto. Ich dachte mir, gut, 2 Stunden nicht zugehört. Aber das war noch harmlos und es ging so weiter. Ich lasse jetzt mal gleich ganz viel aus, so Beobachtungen. Der Höhepunkt war dann Scherding. Nicht weit weg von hier, Österreich, einen Vortrag gehalten und dort auch jede Menge wieder von diesen Leuten, die solche vereinfachten Welterklärungen dann da zum Besten gaben. Und ich übernachte immer gerne bei den Leuten, wo diese Veranstaltungen sind, weil das einfach eine gute Chance auch ist, noch mit ins Gespräch zu kommen und Leute kennenzulernen und sowas. Und so übernachtete ich beim Veranstalter dieser Veranstaltung in Scherding. Und dann saßen wir beim Frühstück so zusammen Also ich war auch nicht allein unterwegs, das passiert dabei häufig auch, dass noch andere mitkommen und auch sich mit den Bauern dann da treffen und irgendwelche Leute so aus Bündnisstrukturen. Und dann saßen wir mit ein paar Leuten noch beim Frühstück, hatten wir uns auch verabredet, finde ich auch mal ganz nett, wenn ein paar Leute noch kommen wollen, kann man über Aktionen reden. Und dann saßen wir da so zusammen und dann meinte dieser Veranstalter, ja, der jüdische Weltkonzern Monsanto, und ich dann so, Moment mal, warum sagst du da jetzt jüdischer Weltkonzern? Also erstmal ist es falsch und zum anderen, du sagst doch zu BASF auch nicht der christliche Weltkonzern Monsanto. Und als nächstes kam, ach, die Juden, die haben das mit dem Holocaust sich auch nur erfunden, um uns jetzt abzocken zu können. So, und dann sitzt du so da und denkst dir, alter Schwede, das war der Veranstalter der Veranstaltung gestern Abend. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie die rechte Gruppe, sondern es sind die ganz typischen Bürgerinitiativen, die gegen Gentechnik gingen. Und jedenfalls, mir war irgendwie klar, das ist jedenfalls ein Stil auch meiner Politikformen, ich will Politik im Handgemenge machen. Also nicht irgendwie so immer nur in irgendwelchen linken Gruppen rumsitzen und so auf Distanz und eine Demo und dann über und die Leute erfahren dann aus der Tagesschau, dass wir bei ihrem Haus vorbeigegangen sind. Sondern ich bin jemand, der gerne Politik in die Kaufhäuser, in die Restaurants, in die Zugabteile, wo auch immer die Normalität abläuft, dort halt Aktionen zu machen. Und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt Monsanto auf Deutsch Vorträge halte und da sitzen immer 30% Holocaust-Leugner oder was weiß ich in meinem Publikum, dann ist das das Thema, was nach meinem Vortrag findet auch noch dieses Thema statt. Das heißt, ich muss es hinkriegen, jetzt auch noch eine Art Kampagne gegen vereinfachte Welterklärung zu machen. Naja, also ich nutzte dann aus, dass mein Vortrag in einer Menge von verschiedenen Kreisen dort relativ beliebt war, was dazu führte, dass ich Vortragsangebote kriegte und die habe ich teilweise ausgenutzt. Der berühmteste Fall ist mein Auftritt auf der Antizensurkonferenz, AZK, wo ich hingegangen bin, weil dort 2000 Leute sind, weil dort eine ziemlich breite Einladungsschicht ist und weil es mich interessierte, was hinter den Kulissen stattfindet. Wer da eigentlich alles die Strippen zieht und mit was auch immer. Wenn ich da hingehe als Teilnehmer, sitze ich in diesem Publikum, da bin ich zu nichts degradiert. Als Referent kam ich in alle Vorbesprechungen, alle Hinterzimmerbesprechungen rein und nicht nur ich. Und wir hatten komplett laufende Tonbänder dabei. Wir hatten uns vorher mit den entsprechenden Leuten dort vor Ort getroffen aus den Antifa-Strukturen, haben alles besprochen, welche Leute sind dort zu erwarten. Es war am Ende dann so, dass das alles nicht so war. Also alle diese Leute waren nicht da und auf meinem Tonband sind viele, viele Stunden Material drauf und du findest dort nicht einen einzigen rechten Spruch oder sonst wie was. Also es war alles das, was wir erwartet hatten, ist nicht passiert. Deshalb ist es unspektakulär. Der einzig lustige Spruch auf dem Tonband ist eigentlich der, dass dieser Oberchecker von denen da sagt, sie hätten das hier alles im Griff und hier würden keine Tonbänder mitlaufen. Das ist der einzig lustige Spruch. Und ich stellte dann auch fest, dass hinter dieser ganzen blöden AZK, also die einfach dumm ist, eine christlich-fundamentalistische, in Anführungsstrichen, Sekte so steckt, was mich dann erstmal nicht mehr so weiter jetzt so intensiv interessiert hat. Ich versorge weiterhin, weil ich da in deren Verteilern immer noch drin bin, die Antifa-Strukturen da in Winterthur mit dem Material, aber ansonsten habe ich das nicht mehr weitergemacht. Also das ist so der, das, was ich dann gemacht habe, ich habe mir das alles so ein bisschen von innen angeguckt, um da auch eine möglichst qualifizierte Gegenposition zu bringen. Und das ist jetzt zum Beispiel bei dieser Demo, wir haben es satt, in Berlin war vor anderthalb Monaten oder so, war so eine Landwirtschaftsdemo. Da traten diese Leute aus dem AZK-Umfeld richtig massiv auf und haben dieses Ding hier, Stimme und Gegenstimme heißt das, verteilen die immer. Das ist so eine Sammlung von verkürzten Welterklärungen so. Also ich finde das immer sehr lustig, wenn die kommen. Ich kriege die immer noch. Die soll man nicht ins Internet setzen. Also ich setze die natürlich dann alle immer sofort ins Internet. Und das ist halt schon interessant. Aber die kamen da mit vielen Leuten rein, haben das so verteilt. Und ich war dann der Einzige, der sich denen quasi immer entgegenstellte und so weiter. Das war ein bisschen mühselig, weil das vollkommen unbekannt ist. Was gibt's?
Liegen die da auf?
Diese hier?
Nee. Die liegen
da. Ich scanne die immer ein und setze sie ins Internet. Ich kriege die immer. Das ist irgendwie so, man soll irgendjemand in der Person des Vertrauens und soll den 3 Kopien weitergeben und das ist so eine Kettenbrief-Logik, die so drauf haben. Keine Ahnung warum. Also das muss mich auch nicht interessieren. Also hier sind Es ist, du kriegst unglaublich viel, die hauen da jede Woche oder so eins raus. Keine Ahnung, wie häufig und so. Es ist total absurd, das muss man sich nicht alles durchlesen. Also es ist schon ein bisschen schön, weil es manchmal total grotesk schlecht ist, aber gut, darauf kam es ja jetzt erstmal nicht an. Jedenfalls habe ich so eine Zeit lang mich ein bisschen absichtlich so auf diesen Bühnen bewegt. Natürlich begegnen dir da auch irgendwelche Rechten oder sonst was. Die haben das aber irgendwann geschnallert und die haben mich nicht eingeladen. Da bin ich leider nie hingekommen. Also nenne ich jetzt mal so einen Namen, Michael Vogt oder solche Leute, die haben das irgendwie geblickt. Also da bin ich nie reingekommen. Das hätte ich durchaus auch noch gemacht, weil ich das spannend gefunden hätte und die Strukturen dazu geschaut. Genau. Also die haben mich auch irgendwann mal eingeladen, aber sie haben mich dann auch wieder ausgeladen, als sie schnallerten, dass das vielleicht nicht ganz so schlau ist. Gut. Wenn ich jetzt so in dieses Thema so ein bisschen einsteige, ist erstmal die Schwierigkeit, es geistert ja immer dieser Begriff Verschwörungstheorien durch die Landschaft. Ich benutze den eigentlich so nicht, außer um darauf hinzuweisen, dass es um dieses Thema geht, was unter diesem Begriff meistens läuft. Ich finde diesen Begriff ziemlich schwierig, denn erstens ist das, was da verbreitet wird, in aller seltensten Fällen eine Theorie. Also das würde diesen Begriff ziemlich entinhaltlichen, wenn man das Theorie nennen würde. Und es ist nur in wenigen Fällen eine Verschwörung, die dort behauptet wird. Also in Wirklichkeit ist es ein ziemliches Durcheinander, worunter auch Dinge dabei sind, die Verschwörungen so ein bisschen darstellen könnten. Also wenn dann so Behauptungen gemacht werden, dass es ganz wenige gibt, die die Welt regieren oder so etwas, oder dass die ganz bestimmte Sachen, also es wird ja zum Beispiel zur Gentechnik und zu allem Möglichen auch behauptet, dass das eingeführt wird, um bestimmte Bevölkerungsteile auszurotten oder so etwas. Das geht in der Tat alles in so eine Richtung, dass da Verschwörungen behauptet werden. Aber bei vielen anderen Fällen wäre das keine Verschwörung. Ich gehe wieder auf mein Eingangsbeispiel ein. Wenn irgendwelche Leute behaupten, dass Aliens Kornkreise machen, kann ich nicht erkennen, warum das eine Verschwörung sein soll. Also das wird ja gar nicht behauptet, dass sie damit irgendein bestimmtes Ziel der Weltherrschaft oder so ernehmen wollen. Das heißt, das ist irgendwie lustig vielleicht oder keine Ahnung, wo auch immer die wirklich herkommen oder wer die so macht oder so. Ich hab da auch eine gewisse Distanz zu, weil ich die noch nie so praktisch angelegt sehe, dass da gleich noch ein Genversuchsfeld bei kaputt ging und so. Da hätte ich ja wenigstens eine gewisse Sympathie dafür, wenn man schon die Nacht da verbringt. Aber ist egal. Das ist keine Verschwörung. Insofern ist dieser Begriff so ein bisschen doppelt unscharf und ich habe mich irgendwann mal entschlossen, das Ganze vereinfachte Welterklärung zu nennen, was auch natürlich eine gewisse Unschärfe ist, wie das mit Begriffen immer so ist. Ich finde es auch deshalb schwierig, von Verschwörungstheorien zu reden, weil dann das so weit wegrückt. So irgendwelche ganz kruden Sachen sind das dann. Tatsächlich aber, finde ich, ist das überhaupt nicht so gut abtrennbar, sondern es verläuft eigentlich so ein Kontinuum rein in ganz normale politische Bewegungen, wo permanent auch mit politischen Vereinfachungen gearbeitet wird. Also wenn ich dieses ganze Gelaber über das böse Finanzkapital oder so etwas sehe, und da sind wir jetzt schon sehr weit in Parteien wie in Deutschland der Linken oder in Bayer-Tack oder sonst irgendwas drin, die permanent das Finanzkapital benennen, was meines Erachtens, wenn man das genauer betrachtet, eine ziemliche Fata Morgana ist, dass es so etwas abtrennbar überhaupt gibt. Also natürlich gibt es mit Finanzdingen handelnde Organisationen, aber ein großer Teil der Banken sind ja zum Beispiel inzwischen die VW-Bank oder dies und jenes. Wie komme ich denn überhaupt klar? Was ist eine Immobilienspekulation eigentlich? Investives Kapital oder Finanzspekulation? Also man kommt überhaupt nicht klar. Man ist überhaupt nicht in der Lage, diese Dinge klar zu trennen. Trotzdem wird dieser Begriff immer benutzt und er stellt meines Erachtens von daher eine klare Vereinfachung dar. Ja?
In Österreich waren es ja bis vor kurzem noch die Ausländer, die da an allem schuld waren, genauso.
Das ist ja eigentlich auch noch eine Vereinfachung. Das wäre auch eine Vereinfachung, ja. Naja. Gut, das ist jetzt, glaube ich, also das ist jetzt nicht so, kenne ich nicht so in linken Kreisen, politischen Kreisen, nicht so häufig vertretene Position, genau, aber so prinzipiell schon, ja. Ja, ja. Also ich denke, dass es wird, wie gesagt, es ist kaum zu umgehen, insgesamt zu vereinfachen, aber so ganz schräge Vereinfachungen, also die ganze Welt auf so einzelne Sachen runterbrechen, das kommt dann doch schon ziemlich häufig vor. Und deshalb finde ich Begriffe wie vereinfachte Welterklärung oder irgendwelche anderen, mag ja auch jede und jeder sich einen eigenen Begriff nehmen oder so etwas, die deutlich machen, dass wir davon nicht so weit weg sind in politischer Bewegung, dass es also nicht irgendetwas ist, was ganz krude irgendwo läuft, womit wir nichts zu tun haben, sondern dass das Muster sind, die auch in unserem direkten Umfeld eine erhebliche Rolle spielen und dass es sich deshalb lohnt, auch mit diesen Mustern auseinanderzusetzen. auch wenn wahrscheinlich ist, dass in unseren Kreisen jetzt nicht unbedingt in großen Umfange Initiativen auftreten, die sich mit Kornkreisen beschäftigen. Aber gerade diese Grauzone von Finanzkapital, also ich würde zum Beispiel sagen, dass die dann zugespitzten Theorien, dass es nur ganz einzelne Bankhäuser sind, dann werden immer so Namen wie Rockefeller oder Rothschild genannt, das sind so die beiden, die man da so weiß. Und also das ist so ein Kontinuum dann dazu, ne? Dass du irgendwann dann auch noch da ankommst, dass es irgendwie so zwei Leute gibt oder so, die Welt dominieren oder so. Dann bist man natürlich so richtig in der Verschwörungstheoretikerinnen-Ecke. Aber die Zonen dazwischen sind schön übergangsfrei. Es gibt meines Erachtens ein paar sich wiederholende Aspekte, die in all diesen Verschwörungstheorien so drin sind oder in all diesen vereinfachten Welterklärungen halt so drin sind. Die würde ich einfach mal nennen, können gerne auch noch welche dazugepackt werden oder sowas. Man kann sie auch gerne schon an irgendwelchen Beispielen diskutieren und wenn wir dann bei irgendeinem Beispiel auch ausbleiern in die Debatte über das Beispiel, ist ja auch nicht verkehrt. Also was ich das Zentrale eigentlich finde, ist das Vereinfachte. Also dass hier sehr schlichte Ursache-Wirkungsketten gemacht werden. Es wird versucht, ganz komplexe Dinge in der Gesellschaft, die schon auch herrschaftsdurchzogen sind, die sich lohnen zu analysieren, die sich lohnen auseinanderzunehmen, welche Interessen dahinter stehen. Natürlich ist diese Gesellschaft durchzogen von Interessen, ist durchzogen von Hierarchien und so weiter. Die werden aber meistens heruntergebrochen dann auf einen einzigen Aspekt und das sind dann die Bösen, die für irgendetwas verantwortlich sind. Wie es zum Beispiel mich genervt hatte bei dieser Gentechnik-Geschichte, du konntest über Gentechnik reden, wie du wolltest, die Leute dachten sofort an Monsanto. Also wir haben eine Menge von Feldern besetzt, die irgendwelche deutschen Universitäten oder so gemacht haben. Die Leute kamen ja vorbei und sagten, finde ich voll super, ich bin auch gegen Monsanto. Und wir dann immer, nein, also ja, das Feld hat aber mit Monsanto gar nichts zu tun. Also so vereinfachte Ursache-Wirkungsketten sind ziemlich häufig, dass gesagt wird, was weiß ich, dass die Schuldenkrise daherkommt oder sonst wie was oder das mit den Ausländern und das wäre ja genauso oder mit dem Finanzkapital ist dafür zuständig oder teilweise wird ja das sogar noch ein bisschen eingeschränkt, wenn man inzwischen gibt es ja die Einteilung, also wenn ich mir jetzt, ich nehme jetzt mal wieder, um so ein bisschen in unsere Nähe das zu rücken, diese Krötenwanderungsaktion von Attac. Es ist ein bisschen Zufall, dass ich das zweite Mal Attac erwähne, weil ich finde das jetzt nicht irgendwie einen schlimmeren Haufen als in anderen Zusammenhängen. Da gibt es coole Kampagnen und weniger coole und diese Krötenwanderung fand ich immer ein bisschen weniger cool. Da geht es ja darum, dass du deine Bank wechselst. Da gibt es dann also sogar noch die Einteilung in den guten und den schlechten Finanzkapitalsektor. Nicht, dass ich diese Unterschiede zwischen einer irgendwie einer Bank, die sich da abmüht, aus Ökologieprojekten Profite zu ziehen und der Deutschen Bank nicht erkenne, aber ich finde trotzdem, dass in Gut und Böse einzuteilen die Sache immer ziemlich vereinfacht. Zumal es zum Beispiel nicht die Deutsche Bank war, die den ganzen Ökosektor total durchkommerzialisiert hat, was ein schwerer Schaden ist, finde ich, für die Umweltschutzideen. Mitunter werden dann mit diesen, oder eigentlich ziemlich häufig mit diesen schlichten Ursache-Wirkungsketten sehr vereinfachte Feindbilder gebastelt. Das heißt, hinter dieser schlichten Ursache werden dann halt Personengruppen benannt oder scheinen durch, die man dann so als einfache Feindbilder hat. Das sind in heutiger Zeit regelmäßig. Also es ist relativ weit verbreitet, so eine US-amerikanisch-kritische Geschichte damit reinzunehmen. Ich finde das teilweise schon faszinierend, wie häufig halt US-amerikanische Konzerne genommen werden als Beispiel. Wie vereinfacht so denken ist, es darf die US-amerikanische Kultur nicht über Europa kommen oder so etwas. Was ja schon immer lustig ist, so etwas zu begegnen und zu sagen, also man kann sich ja über alles unterhalten. Nur eine Sache ist auf jeden Fall klar. Das kann man kaum bezweifeln, dass nämlich irgendwann mal die europäische Kultur relativ gewaltsam auf Nordamerika gegossen wurde. Das ist das Einzige, was unstrittig schon mal stattgefunden hat. Über den Rest kann man dann diskutieren. Aber na gut, das ist alles in solchen Vereinfachungen. Natürlich sind so komplexere Vorgänge immer schwer unterzubringen. Deshalb ist es tatsächlich so, dass so eine Kritik, wenn sie dann gegen so eine US-amerikanische Sache zielt, heute besonders zugkräftig ist bei so etwas. Außer Mode gekommen, glücklicherweise, aber auch aufgrund natürlich von grauseliger Geschichte, ist halt der Klassiker, dass immer irgendwelche jüdischen Sachen dahinter vermutet werden. Was allerdings schon auch immer noch vorkommt. Das Beispiel, was ich erzählte mit dem jüdischen Weltkonzern Monsanto. Also Monsanto wird das zum Beispiel ständig gesagt. Rothschild und Rockefeller sind auch solche Bankenhäuser, wo immer der Zusatz jüdisch hinzugesetzt wird. Und wenn Herr Ackermann oder so Scheiße baut, dann habe ich noch nie in der Zeitung gelesen, der christliche Ackermann da von der Deutschen Bank oder ich weiß nicht, was hier für Größen in Österreich mal ab und zu mal diskutiert werden, so als die ganz bösen Finanz... solche Leute. Da sagt man wahrscheinlich auch nicht dazu, der christliche sonst wie was oder so. Was sagt man dazu? Okay, also wenn das positiv gemeint ist. Weil es ist ansonsten total... Es ist total abwegig. Ja, natürlich, wenn man sagt, der jüdische Weltkonzern Monsanto, dann weist man darauf hin, weil man halt diese jüdischen Stereotypen halt damit reinbauen will. Ich fand das schon ziemlich lustig. Also hier zum Beispiel habe ich ja so eine Stimme und Gegenstimme. Das ist eine der neuesten, Nummer 8, 2013. Und da regen die sich darüber auf, dass man überhaupt so etwas sagen darf, wenn Leute aus dem Ausland kommen, dass man die anmachen, pisten kann und so etwas. Und da finde ich, bauen die zum Beispiel so eine Normalität auf, wenn man gegen die italienische Mafia, also wer die italienische Mafia bloßlegt, den schimpft man hernach doch auch nicht Anti-Italo oder so. Vielmehr sollten eigentlich stets Ross und Reiter genannt werden. Nur so können doch allenfalls mafiöse Strukturen und Verfilzungen überhaupt sichtbar werden. Wenn ein Schweizer ein Unrecht tut, war es ein Schweizer. Wenn ein Afrikaner, war es ein Afrikaner. Wenn ein Amerikaner, war es ein Amerikaner. Wenn ein Jude, dann war es ein Jude. Also ich finde das also prinzipiell schon ziemlich absurd, diesen Gedankengang, aber überhaupt diese Reihenfolge zu machen, also verschiedene Nationalitäten oder sowas zu nennen und dann den Juden da so einzureihen. Aber genau so funktioniert diese Vereinfachung. Ne? Und das fällt ganz vielen Leuten gar nicht auf, dass das sowieso schon total bescheuert ist, weil wenn ein Schweizer ein Unrecht begeht, dann ist es doch eigentlich ziemlich uninteressant, dass er Schweizer ist. Es stellen sich eine Reihe von anderen Fragen. Warum macht die Person das und so weiter? Welchen Pass die hat. Das ist die uninteressanteste Frage, die ich mir so insgesamt vorstellen kann bei solcher Überlegung. Warum klauen Leute irgendwelche Sachen? Vielleicht, weil sie zu wenig Geld haben oder sowas. Aber.
Die Frage ist nur, voll interessant, wenn es klassische Klischees beginnen, zum Beispiel die Polen, die klauen. Die polnische Bettlerbande irgendwas klaut, dann ist es natürlich in dem Punkt und dann ist es Zeit interessant.
Dann schreiben die es in der Zeitung, genau. Und weil sie...
Wobei ja jüdische Nationalität ist.
So die gibt es ja gar nicht. Ja.
Sagen, weder Religion, also Religion schon, aber es hat keine.
Das passt hier überhaupt nicht rein.
Auch ist der Kontrapunkt christlich und jüdisch, ist ja auch schon schwierig.
Ja, aber der hätte wenigstens doch so eine Restlogik, während hier, da kommt das einfach stimmt, so: ja. Wobei auch, Schweizer, Amerikaner, Jude. Also das ist einfach so, welches Wort passt hier nicht zu? Sonst kann man so ein Spiel machen.
Nur. Ich hoffe, ich bin da sehr deplatziert mit der Meldung. Allerdings ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel, als Günter Grass dieses israelkritische Gedicht geschrieben hat, dass da ja sofort auch dann der Ruf kommt, antisemitisch zu sein, sobald man israelische Politik, Siedlungspolitik, sonst was kritisiert. Also da, und auch jetzt bei Bankensystemkritik ist die Keule relativ mächtig, die man jemanden ins Körbchen legen kann, wenn man als Antisemit jetzt quasi outet. Das ist ja einigen passiert. Gerade in Österreich ist das eine mächtige Geschichte. Wie siehst du das, wenn ich dich kurz fragen darf?
Also kurz ist es natürlich schwierig, weil es ist ein, also auf jeden Fall ja im deutschsprachigen Raum sehr aufgeladenes Thema. Mhm. Und es fällt schon auf, also einmal finde ich es sinnvoll, sich wenigstens zu bemühen, in der Sprache eine möglichst hohe Präzision zu erreichen. Das heißt, wenn Leute, die, du hast es ja jetzt angesprochen, die israelische Politik oder die USA, meinetwegen auch, wie viele ja tun, die US-amerikanische Politik, dann ist genau auch das gemeint und ich finde es auch sinnvoll, sich so auszudrücken, dass es sich um eine Kritik an der israelischen Regierungspolitik handelt oder meinetwegen an einem israelischen Militäreinsatz. Es ist natürlich auffällig, dass viele Kreise dazu neigen, das erstens viel allgemeiner auszudrücken oder meinetwegen auch noch mit dem Jüdisch zu kommen, was einfach erstmal da wieder nicht reinpasst in die Kategorie. Und es ist auch auffällig, dass viele Leute immer meinen, über Israel reden zu müssen. Das scheint ein Identifikationspunkt zu haben. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wenn es Israel nicht gäbe, müsste man das schon zur Beschäftigung der deutschen Linken oder der deutschsprachigen Linken erfinden. Weil meines Erachtens laufen hier vor allen Dingen auch Hegemonialkämpfe innerhalb der deutschen Linken auf, von Gruppen, die sich weder für die Menschen in Palästina noch für die Menschen in Israel überhaupt interessieren. Denn da wird ein Hype gemacht, da werden Führungsfiguren angehimmelt, glaube ich, um innerhalb von deutscher Linker zu provozieren. Und wer kümmert sich schon um die Menschen dort? Also dass es sich bei beiden Regierungen, sowohl in palästinensischen Autonomiegebieten wie auch in Israel, um ziemlich autoritäre kapitalistische Regimes handelt, geschenkt. Weil die haben wir alle überall auf der Welt. Das lohnt sich jetzt auch nicht explizit zu erwähnen. Insofern ist so dieses Abarbeiten immer im Verdacht, dass andere Ziele verfolgt werden, dass hier halt doch dann vereinfachte Feindbilder aufgebaut werden sollen. Eignet sich offensichtlich wunderbar für ganz verschiedene Strömungen. Aber ich habe, also egal in welche Richtung ich gucke, ich habe es immer so wahrgenommen, dass das wirklich alle Seiten machen. Also die Leute, die jetzt irgendwie so Palästina-Fans sind, sind ja auch meistens nur Fans der palästinensischen Autonomieregierung oder früher der PLO gewesen, wie man so jemanden wie Arafat, der seine internen Regimegegner, da geht es dann nicht um Juden oder Jüdinnen oder sowas, sondern den internen Regimegegner, zum Beispiel die ganze Linke in Palästina oder sowas, auf Volksfesten hat hinrichten lassen. Und das ist eine Regierung, auf die man sich als Linke hier in Deutschland positiv bezieht. Also da fällt mir ja auch herzlich wenig zu ein. Also von daher, ich würde mich gar nicht auf solche Debatten groß einlassen, weil der Eindruck bei mir immer vorherrscht, also auch genau diese EU-USA-Debatte, da geht es auch, jetzt kommt China noch so ein bisschen rein, da geht es um kulturelle Meinungsführerschaften, wer hat auf der Welt hier das Sagen oder sowas. Und da stellen natürlich die ganzen Europäer ihre Geschichte immer toll dar. Und was ist das beste Identitätsstiftende, als das Außen als Böse darzustellen? Das hat immer schon am besten funktioniert. Und das sind einfach vereinfachte Klischees. Und ich lasse mich weder darauf ein, dass es in Nordamerika nur Böse gibt, noch ist mein Eindruck, dass es hier nur Gute gibt. Eine Steigerungsform in vielen dieser vereinfachten Welterklärungen sind irgendwelche geheimnisvollen Sachen. Das ist nicht immer drin, aber es ist auf jeden Fall ganz wertvoll, dass sich nicht alles erklären lässt. Es ist auch für die Leute, die diese Theorien verbreiten, ganz wertvoll, weil man sich dann immer darauf zurückziehen kann, dass das sich nicht beweisen lässt, sei gerade der Beweis dafür, dass es so ist, weil die das so geschickt anfangen, dass man es, also wenn ich denen so sage, wie stellt ihr euch das eigentlich vor, dass diese Welt regiert, also 7 Milliarden Menschen, unglaublich komplex, riesige Interessensunterschiede, man betrachte nur mal die Interessensunterschiede der Regierungen, und das sind ja immer nur ganz wenige Hansel, der Regierungen der USA, verschiedener EU-Staaten, die auch noch untereinander gut zerzofft sind, und China. Nur mal das. Wie will ich mir vorstellen, dass es jetzt irgendeine Bankerfamilie gibt, die das alles gleichzeitig die Strippenzieher von all dem sind? Und möglicherweise diese ganzen Atomtests von Nordkorea und was es da alles gibt, falls es die gibt, ich kriege das ja nur aus den Medien mit, die alle inszeniert, nur damit wir denken, dass die nicht alle von einer Stelle gesteuert werden. Also ich finde diese Vorstellung, dass sich diese unglaublich komplexe Welt von einer Stelle steuern lässt, komplett absurd. Und wenn man dann sagt, wie soll denn das funktionieren, dann ist mit diesem Geheimnis natürlich immer viel Politik zu machen, nicht zu sagen, ja, das ist ja das Unglaubliche. Man merkt es nicht, ne? So gut sind die. Das ist so ein bisschen wie an Gott glauben, ja.
Wir haben ja schon von den reichen Juden geredet und so, und ich habe gesagt, es ist gerade eine neue Forbes-Liste heraus, dass ein 20% Araber, ein paar Chinesen und ein paar Briten.
Ihnen, weil die Frau, die chinesische Frau, die reicht
Auf jeden Fall, es war ganz viel drauf bei den Top 30 oder so. Und dann hat es natürlich geheißen, schau, so mächtig.
Ja, unglaublich, ne? Also, und das ist noch einer der weiteren Punkte, nämlich diese Zirkelschlussklamotte, die permanent passiert. Ne? Also, dass jedes Gegenargument, was du bringst, immer darauf hindeutet, dass es genauso ist. Also, was auch immer, dein Beispiel ist eigentlich wunderbar, das bestätigt eigentlich immer nur das. Und dann kommt diese Self-Fulfilling Prophecy natürlich auch noch hinzu. Dieses Siehste, habe ich doch gesagt. Das heißt, wenn es dann doch mal so ist, kommt dieses Siehste, wenn es anders ist, sagt man gerade, deshalb ist es so. Also, dass man quasi, das ist ja selbst etwas, das ist ja nicht nur in den vereinfachten Welterklärungen so, das ist ja inzwischen völlig anerkannt bis in die Tiefen der Quantenphysik oder sowas. Man findet, was man sucht. Also das würde ernstzunehmende Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen würden das erstmal nicht bezweifeln, dass der Wille nach etwas zu suchen sehr stark das Ergebnis beeinflusst. Und das ist hier natürlich besonders. Also als Beispiel mal, es gibt, wenn man nicht der Auffassung ist, dass nur eine einzige Bankerfamilie oder zwei, sind es ja dann meistens, die genannt werden, die Welt regiert, kommt als nächste Variante, das sind auch alles Beispiele, über die können wir nachher gerne noch genauer drüber reden, wie kommt man eigentlich da drauf, oder dann gibt es eine Runde von Leuten, ein Treffen, was stattfindet, dem auch immer angehängt wird, dass das die eigentliche Weltregierung ist, das sind die Bilderberger. Und nun ist unzweifelhaft, dass es die gibt, also unzweifelhaft in dem Sinne, dass Menschen schon gesehen haben, dass die sich treffen. Außerdem sind Bilderberger. Bilderberger heißen sie deshalb, weil das ist das Hotel, in dem sie sich das erste Mal getroffen haben. Das ist in den Niederlanden. Und jetzt treffen sie sich da gar nicht mehr, aber sie heißen weiter die Bilderberger.
Das sind aber wirklich viele namhafte Personen. Teilweise ja. Bei den Treffen auch relativ offiziell dabei. Ja, der Heimann zum Beispiel. Also, die geben das ja auch zu, das, wie du gesagt hast. Das ist ja,
also auch denn.
Genau. Das ist ja ein informelles Treffen. Ja, aber gut.
Es ist ein informelles Treffen, von dem es richtig viele auf dieser Welt gibt. Es ist auch fraglos so, dass sich da aus meiner Sicht einfach unglaubliche Arschlöcher treffen. Und wenn da mal irgendwas schief geht, dann traue ich denen auch nicht hinterher. Also da ist wirklich nichts, was ich an diesem Treffen gut finde. Ich würde sogar auch sagen, die treffen da tatsächlich, um über so etwas Ähnliches wie Weltherrschaft zu reden, um die Welt unter sich aufzuteilen. Auch das ist noch nicht mal in dem Sinne falsch.
Also ich finde schon so, dass die treffen sich dort und also sie tauschen sich informell aus,
ja,
also was ihnen
genau
wichtig ist, wie
genau
sie die Welt in 10 Jahren sehen. Und dort sind öffentliche Entscheidungsträger, dort sind
ja, genau,
Leute, die öffentlich ihre Meinung kundtun, Rang oder in vielen breiten Massenmedien genannt werden und auch dort zu Wort kommen. Und man muss oft nur zuhören, wenn Leute reden, dann merkt man, die sind irgendwo indoktriniert worden, die wissen ganz genau, was sie sagen, um Zukunftsthemen anzusprechen. Und daher kommt die Verschwörungstheorie. Und das ist ja auch, sie sind jetzt keine Regierung, keine gewählte und sie haben auch nicht die Macht. Aber sie haben gewisse Weise mit Worten, setzen sie Leuten Ideen in die Köpfe und die machen das dann. Oder die glauben dann, ja, das ist zukunftsweisend. Die Medien nehmen das auf und so funktioniert das aus meiner Sicht halt.
Ja,
aber
das
ist keine offizielle Regierung und eine Verschwörung wird jetzt das drehen, weil es eh offensichtlich ist, was die machen.
Aber der Fehler, der meines Erachtens liegt darin, also dass dieses Treffen total eklig ist und genau da treffen sich die Leute und ja, reden untereinander, die treffen ja nicht da, um die neueste Torte auszutesten oder sowas, oder eine neue Biersorte zu trinken oder so etwas, sondern natürlich, die treffen sich da, um zu belabern, wie man so Geschäfte untereinander machen kann und wie man das organisiert. Aber von diesen Treffen gibt es unglaublich viele auf der Welt. Jede NATO-Sicherheitskonferenz, jeder G8-Gipfel, World Economic Forum, da ist es immer wieder das Gleiche, da treffen sich Leute, um darüber zu reden, wie man die Welt noch besser unterwerfen kann. Alles möglich. Das entspricht doch eher dem Bild moderner Funktionseliten, was ich auch erstmal so einer einfach hierarchischen Welt entgegensetzen würde, dass moderne Gesellschaften überhaupt gar keine richtigen Zentren mehr haben, sondern aus einer Masse informeller Vorgänge, eine Hand wäscht die andere oder so etwas, bestehen, und da nicht eine Sache über die andere regiert. Wer ist denn oben? Ackermann? Also jetzt haben sie ihn ja abgeserviert. Das war bis vor kurzem noch relativ unstrittig, dass das der eigentlich Mächtige in Deutschland ist. Dann haben sie irgendwann mal keine Lust mehr auf ihn und dann ist er sofort in die Gosse getreten. Gar kein Problem und kriegt jetzt wahrscheinlich noch eine Menge von Verfahren an Hals, was auch immer. Interessiert sich keine Sau mehr für den. Merkel, also wenn ich das mal im deutschen Begriffen, ihr werdet das mit österreichischen genauso auch auffüllen können, irgendwelche Bild-Zeitungschefs oder sowas. Wer sind da eigentlich die Mächtigen? Meines Erachtens niemand von denen als Zentrum, sondern alle in diesem Bild dieser Funktionseliten, das heißt Sphären, die durchaus auch durchlässig sind. Also wenn ihr euch mal in diesem Code ein bisschen übt und macht mal ein bisschen Karriere, ist es nicht ausgeschlossen, dass ihr da auch irgendwann mal landet. Ob das da schön ist zu leben, ist eine andere Frage, aber... Also prinzipiell ist das möglich und in diesen Sphären sind halt diese informellen Kontakte von schon erheblicher Bedeutung, weshalb es eine Menge von solchen gibt und die Bilderberger Treffen gehören da fraglos dazu. Aber sie sind eben nicht, also dieses Bild dieser Strippenzieher, dass es da so einen Kern gibt, die Bilderberger, und das sind denn die Strippenzieher der Welt oder so etwas. Das ist schon von daher auch absurd, weil die Bilderberger sich ja gar nicht bemühen, die ganze Breite der Welt irgendwie auf dieses Treffen zu kriegen. Das heißt, riesige, große, abgehängte Bereiche der Welt oder so etwas sind da gar nicht integriert. Die sind bei anderen Sachen ein bisschen besser integriert. Aber bei der NATO-Sicherheitskonferenz reden die natürlich jetzt auch nicht gerade mit den Ländern, die sie demnächst angreifen
wollen. Wenn man wollte, könnte man sich ja auch geheim treffen. Ich glaube, dass auch die Bilderberger-Treffen mittlerweile schon eine gewisse Publicity-Funktion oder einen Medienreiz einfach ergeben. Wenn man sich geheim treffen wollte, glaube ich, würde es in jeder Zeitung stehen und die Listen für Bilderberger-Teilnehmer offiziell einsehbar sein. Also.
Ja, irgendwann, ich schätze mal, dass die irgendwann.
Mit so einem großen Kongress mit so vielen Personen von dort an, dass man das alle daran haben, verheimlichen kann.
Also ich glaube,
dass sie denen die Schnittchen servieren und so.
Das stimmt, aber ich glaube, dass man schon
also treffen. Ehrlich gesagt, glaube ich, dass man ob drei Leute nichts mehr geheim machen konnte. Das war leicht noch. Also nur grundsätzlich. Generelle Regeln. Versuche mal einem Dritten was zu erzählen, was du zu zweit geheim
machst. Ja, aber das ist jetzt. Ist ja, ja, ne? Ist
also einfach nur.
Andere Diskussion, ich denke. Ich denke mir nur, man hat schon erkannt, jetzt waren wir jetzt, angenommen, wir würden jetzt versuchen, uns vorzustellen, dass das eine geheime Weltregierung wäre, die Bilderberger, dann würde man sie ja auch geheim treffen können wollen, dann würde nicht in jeder Zeitung drinstehen, Bilderberger treffen sie jetzt dort und da ist das Nächste. Weißt, weil
das stimmt.
Ich glaube, man benutzt auch schon dieses Interesse, um irgendwie diese Geilheit, diese Sensationsgeilheit aus der Bevölkerung auch zu bedienen. Das wollte ich damit sagen.
Ja, aber das Interessante an so Treffen, sei es NATO-Konferenzen oder WF oder wie auch immer, ist ja eigentlich das inhaltlich, was da dann geredet wird. In den letzten Jahren wird dann ein bisschen mehr Fokus dann auch von NGOs, die sich da dagegen stellen, auch dann geworfen oder so, drauf, dass da inhaltlich auch rüberkommt, was wird da überhaupt besprochen. Aber in den ersten Jahren, mir ist halt so beim WF oder in Salzburg war, auch aufgefallen, dass da erstaunlich wenig überhaupt darüber berichtet wird, was da überhaupt inhaltlich abgeht. Da geht die ganze Zeit nur die Proteste und diese Leute, die sie in Heiligendamm dreschen auf dem Förderl mit der Polizei. Aber im Vergleich dazu relativ wenig inhaltlich, was da überhaupt
drüber geht. Gar nichts. Wenn es über Bilderberger geht, habe ich zum Beispiel persönlich extrem beschämend gefunden, dass Leute, die uns vertreten, die jetzt über die Bilderberger Konferenzen eingeladen wurden und von Medien befragt wurden, was denn da besprochen wird, weil das Interesse war ja da, immer einhellig diese Antwort geben, die wirklich für einen passiven Leser konzertiert rüberkommen muss. Wir sagen da nichts drüber, weil es verboten ist und weil es quasi zu dem Kodex gehört. Und da nährt man doch nur weitere Verschwörungstheorien. Deswegen habe ich die Vermutung jetzt geäußert, dass man das schon benutzt. Und aus dem Grund habe ich das jetzt gesagt. Weil mir ist das aufgefallen, dass man da auffälligerweise dann das selbst im Licht der Medien dann nur sagen sie traut, nein, das sage ich jetzt nicht. Ich bin aber gewählter Volksvertreter, komm da hin und sag jetzt nicht, was ich da auf dieser geheimnisvollen Bilderberg-Konferenz gesagt habe. Das ist ja schon fast ein bisschen absichtliches Nährstoffgeben für diese Verschwörungstheorie. Oder ich weiß nicht, das ist mir nie ganz erklärlich gewesen, warum die das eigentlich so unhinterfragt so sagen können. Weißt du? Nein, das sage ich nicht. Finde ich ja lustig.
Also was auf jeden Fall mir jetzt mal spontan so einfällt, ist, dass die Bilderberger Konferenzen wie alles dort sich ja eigentlich auch selbst widerlegen in der dahinter dahinterstehenden Verschwörungstheorie, dass sie alles kontrollieren, weil dann könnten sie sich nämlich geheim treffen.
Genau, das
und dann könnten sie den Medien sagen, ihr berichtet nicht darüber. Dann könnten sie und so weiter und so fort. Aber das können sie offensichtlich nicht. Und ich finde das auch, also ich finde ja diese ganzen vereinfachten Welterklärungen am aller, also einmal sind sie gefährlich, weil sie diese Andockpunkte für Ressentiments und für Feindbilder oder so etwas machen und angesichts dessen, dass es den Holocaust schon gegeben hat, braucht man auch nicht zu erwähnen, welche Gefahren hinter diesen Vereinfachungen und dem Bau von Feindbildern und den dann vielleicht da auch nochmal draufsetzenden Vernichtungsfantasien entstehen. Eine zweite Gefahr, die ich darin sehe, ist, dass sie die Menschen davon abhalten, die Welt zu analysieren. Also wer auf die Bilderberger glotzt, vergisst eventuell oder meines Erachtens fast immer, ist es nicht zwingend erforderlich, aber fast immer, tatsächlich sich mit der mit den Herrschaftsstrukturen auseinanderzusetzen, die zu demaskieren, die anzugreifen, emanzipatorische Prozesse zu fordern oder sonstig was. Ja, solche Theorien sind sogar optimal eigentlich dafür geeignet, in irgendwelchen, meistens ja so etwas älteren Männerzirkeln, am Dienstagabend in der Kneipe besprochen zu werden, um sich wieder sicher zu sein, dass das alles ganz schrecklich ist und wir sowieso nichts machen können. Also das ist einfach optimal kompatibel zum Nichtstun. Ja, es erzeugt Ohnmacht, ne?
Ja, auch schon das Wort im Wort steckt. Ohnmacht. Eben, warum entstehen denn Verschwörungstheorien? Wir müssen denen irgendwie ein gewisses Vakuum haben, die muss man ja irgendwas nicht erklären können, damit ich überhaupt eine Motivation habe, was zu in der Richtung, oder?
Wer hat sie in die Welt gesetzt?
Genau, ja, wie entsteht denn die?
Ja, also es könnte schon, also es ist, wäre eine klassische Verschwörungstheorie, aber alle Muster würden sie sagen, wenn man jetzt einfach sagen würde, die Verschwörungstheorien sind von denen selbst erfunden worden, um uns davon abzuhalten, über die tatsächlichen Machtstrukturen nachzudenken und uns mit sowas abzulenken. Na, der ist schon noch, der ist noch ein bisschen komplexer, der Kapitalismus.
Wenn ihr welcher Auto und Titel nicht ein, aber von einem Jahr gab es
doch einen
Roman, der Friedhof von Prag oder so ähnlich. Nein? Da geht es genau darum.
Ja, da ging es um die Geschichte des Antisemitismus.
Ah, ja. Genau.
Das ist historisch gut aufgekommen.
Ah, ja. Eigentlich ging es darum, dass irgendwelche Geheimdienst von der französischen Regierung irgendwelche diese Illuminati-Theorien in die Welt setzt, um von den eigenen Schweinereien abzu.
Das war Meta-Verschwörungstheorie.
Cool. Ja.
Meta.
Ja.
Also sie ist von daher eine klassische Verschwörungstheorie, meine ich, weil sie auch mit Vereinfachung arbeitet. Das heißt, selbst wenn es überhaupt was Richtiges dran ist, was wir wahrscheinlich jetzt nicht rauskriegen werden, dass also Verschwörungstheorien auch von denen, die darin vorkommen, gestreut werden, also nicht nur von deren Gegner, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ist es nur ein Baustein einer insgesamt komplexeren Entstehungsgeschichte.
Ich habe es selbst erlebt, ich habe vor fast 20 Jahren Radiosendung gemacht zu Überwachungstechnik und interessiere mich da nach wie vor sehr stark dafür. Ich habe damals auch schon recherchiert gehabt mit dieser ILETS-Konferenz, die du vielleicht kennst, 1992, wo man da, das ist nicht Verschwörungstheorie, sondern das ist ja dokumentiert relativ gut. Aber ich war damals genauso Verschwörungstheoretiker, wie ich behauptet habe, dass man schon über Handys orten kann. Also man ist ja auch als Verschwörungstheoretiker, das will ich damit sagen, dieses Wort der Verschwörungstheorie wird ja oft auch dann denen, die quasi irgendwie sich dahintergehend für Zusammenhänge interessieren, auch entgegengeworfen, so quasi als, ach, das ist doch eh alles nur Humbug. Das ist ja genauso wieder eigentlich eine Problemzone, die man denkt, die entsteht, wenn man sich jetzt in der heutigen Welt damit beschäftigt, was so abläuft. Man will es irgendwie erklären und sobald man damit in die Öffentlichkeit kommt, mit Versuchen, ist man sofort Verschwörungstheoretiker.
Ich glaube, das ist auch ein schwächeres Wort, Verschwörungstheorie, dass das nichts über die Richtigkeit aussagt. Wenn ich jetzt sage, die Merkel und der Putin haben sie getroffen, dass sie den Gaspreis regulieren, ist auch eine Verschwörungstheorie, kann aber durchaus nicht.
Ja, genau, eben.
Das ist eine Verschwörung und das ist eine Theorie.
Eben. Aber unangenehme Themen werden, glaube ich, gerne abgestoßen, auch von der Gesellschaft selbst, Ich glaube, sonst konnte man sich nicht erklären, wie die so wehrlos, die immer gegenübersteht, jetzt von, sage ich mal, kapitalistischen Prinzipien beherrscht zu werden oder so. Ich meine, so geht es mir. Ich finde ja, da muss es ja mehr Erklärung geben. Also in mir ist das schon als Jugendlicher entstanden, wo ich mir gedacht habe, was mich interessiert das, was ist da dahinter? Und dieses Interesse führt natürlich dann in diesen weichen Bereich zwischen Verschwörungstheorie und quasi Zeitgeistforschung. Wie grenzt man das ab?
Und ich finde noch...
wissenschaftliche Fragestellung.
Macht es in solchen Themen.
Ja, du hast schon recht. Alles, was glaubst, du musst du irgendwie erklären können durch wissenschaftliche Fragestellung. Und wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Dann hat es halt irgendwie...
einen
Ursprung oder so und macht vielleicht Sinn, da weiter noch zu forschen. Und wenn du gleich am Anfang draufkommst, irgendwie Doppelblindversuche oder was auch immer funktionieren dann nicht, naja, Humbug. Dann kannst du gleich einmal sagen, es ist Humbug. Und dann hast du natürlich noch viele Sachen, die überbleiben, aber da hast du mal einen Aussortierungsprozess.
Also wissenschaftliche Methodiken sind selbst ein relativ kritisches Feld. Aber trotzdem stimme ich da grundsätzlich zu, dass die Ambition, wissenschaftlich zu arbeiten, finde ich wichtig ist. Ja. Wobei ich glaube, dass die Methodiken nicht ganz klar sind, gerade in die Bereiche.
Ja, ich finde vor allem an der Stelle den Begriff wissenschaftlich schwierig, weil der meines Erachtens selber mit so einem, der muss selber einer skeptischen Beleuchtung unterworfen werden, weil es ist, wir leben ja in einer Zeit, wo dieser Begriff wissenschaftlich oder sachlich so eine halb religiöse Bedeutung bekommt. Ne? Also wo man dann sagt, das ist unwissenschaftlich, das disqualifiziert bereits etwas und das ist wissenschaftlich erwiesen, sind doch alle unterwegs, das ist doch in jedem dritten politischen Satz drin, das ist wissenschaftlich erwiesen, das. Und bei näherer, also ich finde, es ist im Kapitalismus sowieso mal klar, dass alle Wissenschaft gekauft ist. Also in der Gentechnik-Debatte habe ich mich sehr unbeliebt damit gemacht, also bei den Gentechnik-Gegnern, dass ich gesagt habe, natürlich ist jede Studie, die Monsanto in Auftrag gibt, kriegt auch ein Ergebnis, was Monsanto will, weil die Leute wollen ja auch noch den zweiten Auftrag kriegen. Ja, ja, sagen alle, genau so ist es. Und sage ich, ja, und so ist das mit den Studien von Greenpeace halt auch. Ja, natürlich ist es.
Umwelt, in Freiburg da, Atomkraft und so.
Die kriegen auch, das sagt nichts darüber aus, ob diese Studie richtig oder falsch ist, sondern es sagt etwas darüber aus, dass der Umgang mit wissenschaftlichen Ergebnissen auch eines skeptischen Blicks unterliegen muss und es zum Beispiel interessant ist, die verschiedenen Sachen zu machen. Ich habe zum Beispiel in meiner Kritik jetzt in dieser Geschichte mit Gentechnik, habe ich eigentlich nach einem anderen, ganz anderen Kriterium gearbeitet. Ich habe meine komplette Kritik an der Agrogentechnik aus den Studien der Gentechnikbefürworter gezogen. Also ich zitiere, die haben lauter interne Papiere, habe ich dann so Dinge rausgefuddelt, ne, wo die irgendwann gesagt haben, wir brauchen die Gentechnik 1999, so ein wichtiger Funktionär in Deutschland 1999 hat er dann gesagt, also wir brauchen die Gentechnik, damit mehr gespritzt wird. Das fand ich dann mal einen guten Satz. Ne? So. Also das ist belastbar, ne? Wenn jemand, der selber die Prospekte verteilt, dass die Umwelt dadurch geschont wird, in so einem internen Papier genau das Gegenteil schreibt, das ist dann schon belastbar, fand ich immer so. Nichtsdestotrotz, auch dort natürlich immer der skeptische Blick drauf oder so, muss das nochmal klären, ob er das auch, wie er im Zweifelsfall, ob das heute so meint oder, aber gut, die wollen ja mit mir dann auch meistens nicht mehr reden, wenn ich solche Zitate habe. Aber das finde ich auf jeden Fall interessant, das tatsächlich kritisch zu beobachten und da finde ich, wird also gerade mit wissenschaftlichen Ergebnissen erholt sich doch jeder das Ergebnis, was er braucht. So.
Und ja, das setzt sich voraus, dass man trotzdem dann noch in einem zweiten Schritt natürlich den Blick drauf wirft, von wem ist diese Studie gesponsert, wer hat das bezahlt. Das ist für mich klar, dass wenn Monsanto die
Zahl ausgeht. Aber es geht darum, dass die wissenschaftliche Methodik kritisiert. Es geht ja gar nicht um die wissenschaftliche Methodik, sondern es geht darum, dass die Wissenschaft unabhängig sein muss. Wenn irgendein Privater dafür zahlt für eine Studie, dann ist es klar, dass das diskutiert wird, dass
wir
das
zukriegen können. Es geht, glaube ich, auch nicht unbedingt nur um das, wer zahlt, sondern auch, wie glaube ich, der Jörg vorher auch gesagt hat, du kannst als Wissenschaftler selbst, der jetzt quasi, du kannst dich nie aus dem raushalten. Du bist immer quasi auch Teil des Systems und hast quasi auch ein Motiv, eine Persönlichkeit, bist Mensch. Und erwartest ein Ergebnis und das Ergebnis, das du am stärksten erwartest, ist auch am wahrscheinlichsten, dass das dann in Summe eintritt.
Ja,
also das haben wir vorher schon mal gehabt.
Deswegen legt man in wissenschaftlichen Papers auch da, was der Position ist und warum genau. Man diese Motivation richtig. Hat, diese Arbeitsmöglichkeit.
Ich will da jetzt gar nicht den Kontrapunkt zu dir treten, weil es stimmt ja im Prinzip zu, aber es ist natürlich hat auch Schwächen. Weil du kannst, das ist also quasi keine Aussage, keine Wertungsfunktion.
Aber bei wissenschaftlichen Papers zu betrachten und dann noch nach der Motivation zu fragen, warum wer das gemacht hat, fehlt da ziemlich viel durch.
Das ist
also weil dann hast du diesen Auftraggeber oder was auch immer oder irgendwelche Ideologien dahinter, seien es jetzt Abtreibungsgegner, die natürlich dann immer die diversen Ergebnisse bringen oder Abtreibungsbefürworter. Das habe ich auch schon mal in einer Arbeit gehabt. Ja.
Na, auf alle
wo
Fälle.
Die dementsprechenden Ergebnisse
ein Buch zu lesen, ohne dass man die Biografie vom Autor irgendwie auch irgendwie sieht oder sie für den Autor interessiert hat, ist sicher unvollständig.
Also gegen deinen Ansatz zu sagen, die Wahrheit ist nicht findbar, finde ich nur schlechter. Es ist selbstverständlich, dass wir das annehmen und versuchen, an die Wahrheit zu kommen. Auch wenn man sich manchmal selbst betrügt. Aber zudem gibt es dann Kritik von außen, damit dann andere Leute drauf stoßen und sagen, das ist vereinfacht, was du
gesagt hast. Genau. Ja, eh.
Und, also, aber so funktioniert Wissenschaft.
Stimmt.
Von daher finde ich die
Methode natürlich stark. Ich meine, da hast du schon recht. Ich meine, der Stichwort heißt Qualitätssicherung in der Wissenschaft. Ja? Und das hatte über Jahrzehnte lang ganz gut funktioniert. Weil die sozusagen die Wissenschaftler mehr oder weniger an den Universitäten saßen und relativ unabhängig voneinander sich gegenseitig ans Bein gepisst haben. Und das ist halt in den, weiß ich nicht, in den letzten 20 Jahren, 20, 30 Jahren immer weniger geworden. Und
die Regeln der Hand der Wissenschaft.
Ja, und da muss man halt neue Regeln der Qualitätssicherung und einrichten und institutionalisieren, dass es dann ganz klar wird, dass keine Ahnung, der Professor oder die Studie von einer bestimmten Interessensgruppe jetzt von wo den Forschern oder ja. Ja.
Also unter dieser Idee von so einem skeptischen Denken, also eben die Interessen immer offen zu legen, also diese Frage immer sofort zu stellen, das wäre auch dann bei diesem, was ich meinte, so ganz am Ende nochmal, das ist einer dieser 8 Punkte, so immer die Interessen.
Cool.
Wieso? Entschuldigung, ist gut. Alles, was du schon gesagt hast, brauche ich nicht mehr sagen. Super. Nein. Also genau das ist so meine Idee, solche Punkte zu sammeln. Was ist eigentlich wichtig? Jede Information. Das ist vollkommen egal, ob das eine Person ist, die irgendwie komisch daherkommt und von Kornkreisen redet und dann irgendwas anderes erzählt oder ob das mit 5 Professortiteln oder sonstig was momentan in der einfach recht viel zählt oder sowas, in allen Fällen immer die Interessen offenlegen, das einfordern. Ich finde, das ist eher selten passiert, dass in wissenschaftlichen Arbeiten, auch in Medien, das nicht so. Da wird von Objektivität, von Trennung, von Kommentar und Bericht und sowas geredet, wo ich immer so sage, das suggeriert, das ist alles dieses Wahrheitsregime, was weiß ich, wenn man Foucault liest oder sowas, wo 100 Jahre brillant schon auseinandergenommen wurde, dass allein diese Idee, man kann das so formulieren, dass man sich der Wahrheit annähern will, aber man muss meines Erachtens klar haben, dass Wahrheit im Normalfall, wenn man den Begriff dann benutzt, ein Herrschaftsregime ist. Das heißt, etwas, was mit Wahrheit aufgeladen ist, bläht sich als eine sehr durchsetzungsstarke, diskursiv sehr starke Geschichte auf. Insofern bin ich bei diesem Begriff immer sehr skeptisch. Ist mir letztendlich auch egal, weil solange nur gesagt wird, wir wollen uns der Wahrheit annähern, ist es ja etwas, das kann selbst dann, wenn es unerkennbar ist letztendlich, wenn wir sie dann gefunden haben, ja erstmal ist es ja dann nicht selber die Wahrheit, aber dann, wenn man etwas sagt, das ist wahr oder so, dann wird es, glaube ich, finde ich sehr, sehr schwierig, das überhaupt anzunehmen, dass man das so festlegen kann, sondern transparent machen halt die Interessen und die Motive, die dahinter stecken und noch verschiedene andere Sachen transparent machen. Und ich würde sowas auch immer von Medien und so etwas, mir gefallen einfach erkennbar subjektive Sachen viel lieber als die so eine Pseudo-Objektivität da an den Tag legen. Dann sollen sie halt schreiben, ja, ich mache das aus den und den Gründen, ich bin dieser oder jenen Position und das sind die Argumente für meine Position. So. Oder was weiß ich, dass man also in wissenschaftlichen Debatten, dass man überhaupt die Chance hat, an die Versuchsergebnisse nochmal ranzukommen und das mit einer anderen Brille auszuwerten, die gleichen Versuchsergebnisse oder solche Sachen. Was doch sehr selten passiert, also mindestens dann, wenn das in die Öffentlichkeit kommt. Es gibt jetzt in der Gentechnik, da gibt es jetzt gerade so einen Streit darum, dass irgendwie so eine ganz berühmte Studie
gentechnisch kritisch, die von allen gehypt wird, die genau die gleichen Fehler aufweist wie die andere Studie. Es gibt auch schon Leute, die sehr schlau denken und sich überlegen, ob das vielleicht die Absicht hinter dem Ganzen war, die Studie genau so falsch zu machen, wie die andere Seite auch, um die Kritik daran nachher gegen die anderen zu wenden. Das ist ein bisschen unklar. Das wäre sehr geschickt so, aber die Seralini-Studie mit diesen Ratten, die ist...
Okay. Ist sie in Genetic Roulette oder wie heißt die andere Doku, kommt sie vor?
Keine Ahnung. Die ist relativ neu, ne? Also... Ein paar Monate.
Ja, okay, das ist eine andere.
Bitte?
Scheinbar ist jetzt jeder Tierversuch verboten.
Nur für die neuen Produkte. Nicht für die, die bereits am Markt sind.
Ja, jedenfalls da wird das so diskutiert und in der Tat fällt es auf, dass die gleich und die Rohdaten auch nicht offengelegt und dies und jenes. Und aber es gibt ein paar Leute, die meinen, es könnte sein, dass der die nicht offengelegt hat, damit die andere Seite ihn auffordert, die offen zu legen und er dann durchsetzen kann, dass das dann jetzt alle machen. Also das wäre natürlich tricky, das ist Kommunikationsguerilla dann. Aber gut, nur so als Beispiel. Ich will eine letzte Sache noch sagen, so im Allgemeinen zu diesen vereinfachten Welterklärungen. Und das ist es, dass ich die pauschale Kritik an den vereinfachten Welterklärungen selber wieder für eine vereinfachte Variante halte. Also die Geschichte mit dem Begriff Verschwörungstheorie, alles tot zu machen, halte ich für sehr unklug. Das ist einfach so wieder so eine Vereinfachung. Alles, was ein bisschen krude ist und aus dem Rahmen fällt, ist eine Verschwörungstheorie. Macht die Dinge tot. Denn bei näherer Betrachtung sind ganz viele Veröffentlichungen in diesem Bereich teilverwertbar. Also es gibt ja unglaublich viele Bücher. Also der Bereich boomt ungemein. Wenn man mal den führenden deutschen Verlag, kann ich übrigens sowieso, wer sich für das Thema interessiert, sollte sich mal bei dem Verlag, da kriegt man in jedem Monat so deren Verlagskatalog mit lauter Berichten und sonst was. Das ist der Kopf Verlag. Und da habe ich, ich fand das sehr interessant, es gibt so eine interne Statistik von denen, dass die 3000 Pakete jeden Tag rausschicken. Also das ist schon nicht so ganz, das ist nicht so ganz ohne, dieser Markt.
Das ist schön. Also, ich schaue mal ständig an, was auf der Kopfseite. Die Kopfseite hat einen relativ guten Tagesüberblick über Nachrichten. Also der Nachrichtenüberblick interessiert mich mehr.
Die haben eine eigene Nachrichtensendung mit der Eva Herrmann, die ist da die Sprecherin.
Nein, haben sie nicht mehr.
Oh, ist sie weg?
Seit einem Jahr nicht mehr. Läuft seit einem Jahr nicht mehr. Die Geschichte ist seit einem Jahr offen. Also das, und war ja auch sehr stark in Kritik und war außerdem auch schlecht gemacht. Also, meiner Meinung nach.
Also, ich würde sowas immer empfehlen, wenn man sich da ein bisschen für interessiert. Wie gesagt, es ist total langweilig, immer nur die Sachen der eigenen Seite oder so etwas zu analysieren und dann auch noch zu denken, dass die eigene Seite ja objektiv ist, dann macht man sowieso alle Fehler, die man machen kann. Ich finde das sehr interessant, auch immer die Dinger zu lesen, auch die hochkarätigeren Geschichten. Ich lese jetzt zum Beispiel von Rupert Sheldrake, dessen Buch Wissenschaftswahn. Das ist schon anspruchsvolle Verschwörungstheorie, sage ich jetzt mal so. Also der legt wirklich Argumentationen auf den Tisch und ich finde, dass sich nur mit Erich von Däniken auseinanderzusetzen oder irgend sowas richtig platten oder so, das ist billig.
Und, der wird genauso als Populärwissenschaftler halt genauso attackiert, also seit morphogenetischen Felder-Theorie vom
Ja, Feld ja, die hat er ja da drin. Genau. Ich habe ja jetzt auch nicht gesagt, dass ich den lese, weil ich den toll finde, sondern ich finde das einfach, wenn ich mich damit auseinandersetze, will ich mich schon auch so herausfordern, dass ich die komplizierteren Sachen, wenn ich zur Gentechnik Kritik mache, dann macht es auch keinen Sinn, wenn ich mich zum Bluthänsel dann nur auseinandersetze und den kontern kann, sondern ich muss es hinkriegen, die guten Gentechnikbefürwortungen zu widerlegen, sonst funktioniert das nicht. Sonst muss ich eingestehen, dass ich meine Gentechnikkritik nicht halten kann oder sowas. Wobei ich jetzt ja in dem Sinne auch gar kein Gegner der Gentechnik bin. Aber das ist nochmal eine andere, würde jetzt ein ganz anderes Thema aufmachen. Also, ich finde, dass man in etlichen der Veröffentlichungen oder so, die es da gibt, durchaus Material findet, was nicht ganz uninteressant ist, wenn ein Mensch sich mit irgendeinem Thema auseinandersetzt, das auch zur Kenntnis zu nehmen. Insbesondere bei der Analyse dessen, dass die regierungsamtlichen oder so Versionen falsch sind. Sind solche verschwörungstheoretischen Kreise mitunter gar nicht mal so schlecht dabei. Also die nehmen ziemlich immer mal wieder beeindruckend skeptisch dreinblickend das so auseinander, was so von offizieller Seite kommt, um dann ihre eigene Theorie mit ungefähr der gleichen Schwäche wie die Regierungsamtlichen dann hinterherzuhängen. Das heißt also, sie arbeiten da mit zwei verschiedenen Maßstäben. Aber wenn das so ist, ist es ja dann trotzdem so, dass man sagen kann, dass es lohnenswert ist, diesen Teil wenigstens zur Kenntnis zu nehmen oder zu nutzen. Ne? Also es ist mitunter eher blöd zu sagen, dass man das überhaupt nicht sich damit befassen will. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Manche Sachen sind halt einfach, einfach ganz hohl und manche Sachen sind halt... Also ich finde zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal das Sheldrake-Buch, was ich denn gerade lese, das ist ein reiner Zufall, ich sage das jetzt, weil ich das jetzt gerade lese, dass das schon sehr unterschiedlich ist, dass er selber dort etliche Vereinfachungen aneinander bastelt, aber auch Vereinfachungen, die existieren, von anderer Seite, finde ich auch teilweise ganz brillant auseinander nimmt. Also wenn man sich zum Beispiel diese Auseinandersetzung, da habe ich vor zwei Jahren oder sowas auch viel so gelesen zu Evolution und Evolutionstheorie, das ist schon ziemlich interessant, ist zur Kenntnis zu nehmen, eine Menge von Forschungen, die darauf hindeuten, dass das Weltbild des Darwinismus und so ähnliches auch demnächst wohl das zeitlich gesegnet haben dürfte. Sicherlich nicht im Sinne von, dass das alles nicht stimmt, sondern im Sinne, dass das Erklärungsmodell zu einfach ist.
Also, die Gegenwehr ist allerdings sehr groß, weil jeder, der das darwinistische Modell kritisiert, genau, im Wissenschaftsleben es sehr schwer gemacht
bekommt. Und Geld verdient, ja.
Ja, also.
Aber es ist inzwischen.
Gegenwehr ist erfolgreich.
Genau, und ja, erfolgreich auf lange Sicht nicht. Es gibt inzwischen zum Beispiel so Bereiche wie die Epigenetik oder sonst was, die zu ganz gängigen genetischen Theorien der Mutation und Selektion oder so etwas wissenschaftlich anerkannt zu der Auffassung kommen, dass das nicht. Das ist nicht falsch, sondern verkürzt gewesen. Es spielen noch viele weitere Dinge eine Rolle. Der ganze Vorgang ist offensichtlich wesentlich komplexer. Und das wird zur Überarbeitung der Evolutionstheorie führen, ganz klar. Das wird nicht irgendwie grundsätzlich das, was Darwin da auseinander erzählt hat, in Frage stellen, sondern es wird das einfach um eine Menge von Punkten ergänzen. Und jetzt ist es ist gar nicht so blöd, zum Beispiel in dem Buch von Sheldrake, ich nehme es wieder als Beispiel, ohne den jetzt hier loben zu wollen, der sammelt das mal zusammen, an welchen Stellen die Darwin'sche Theorie bestimmte Sachen halt einfach nicht erklären kann. Und dann kommt Sheldrake selber mit einem Erklärungsvorschlag und dann wird es richtig dünnes Eis, auf was er sich da bewegt. Ich bin immer wieder fasziniert, wie teilweise recht interessante skeptische Analysen mit total peinlichen, platten Erklärungsmustern, die einfach dann mal hingeschrottet so werden, so und so ist es oder so, also dann so gepaart werden. Das ist aber am krassesten, fand ich das bei dem ein Thema, über das wir auch reden können, oder wir lassen es absichtlich aus, weil es eigentlich so ausgelutscht ist, der berühmte 11. September. Auch dort finde ich, dass diese ganzen Leute, die da so ihre eigenen Theorien entwickelt haben, mitunter ganz gute Veröffentlichungen gemacht haben, wo sie die regierungsamtlichen Versionen, die natürlich auch interessensgeleitet sind, gut auseinandernehmen, um dann mit einer Banalität und Vereinfachungsgabe vollkommen einfach so eine eigene Theorie dahin zu schrotten, dass ich mir immer dachte, wie kann es diesen Qualitätssprung da so plötzlich so geben, dass das, was Sie bei anderen anlegen, den Maßstab bei Ihnen überhaupt nicht mehr gilt.
Naja, ein Erklärungsmodell wäre, es ist viel einfacher, irgendwelche Sachen auseinanderzunehmen, als irgendwie selber irgendeine Theorie zu entwickeln. Und trotzdem gibt es dann immer diesen Spruch, ja, rummeckern kannst du viel, mach doch mal besser. Und dann fühlt sich unter Umständen irgendwie genötigt, dann was Eigenes, Positives oder irgendein eigenes Erklärungsmodell hinterher zu setzen, wo dann die intellektuelle, wissenschaftliche blablabla Kapazität nicht mehr ausreicht. Wäre das ein Erklärungsansatz in deiner Sicht?
Also möglich wäre das, ich habe aber den Verdacht, dass es noch ein ganz anderer ist, nämlich dass eben diese vereinfachten Welterklärungen ganz einfach vorgegebenen Interessen folgen. Also ich finde bei dem 11. September, ich werde mir da
nie zutrauen, irgendeine Aussage darüber machen zu können, was da eigentlich abgelaufen ist. Ich finde das derart undurchsichtig. Aber eines, finde ich, lässt sich aus der ganzen Geschichte eindeutig sagen. Es haben alle eine Theorie entwickelt, also die verschiedenen Richtungen, die in der Debatte teilgenommen haben, haben alle eine Theorie entwickelt, die ihrem schon vorher bestehenden Feindbild entsprochen hat. Das heißt, also als die Dinger umfielen, ich habe das gar nicht mitgekriegt in den Stunden oder so etwas, weil ich nicht den ganzen Tag vorm Fernseher hänge, nämlich genau gar nicht vorm Fernseher hänge. Mich rief ein Antideutscher an, den ich ganz gut kenne, der mir sagte, hast du schon gehört, die Palästinenser sind in die Hochhäuser geflogen. Für diese Erkenntnis brauchte der keinerlei Informationen. Das dürfte bei der Die US-amerikanische Regierung hat auch binnen Stunden gewusst, dass islamistische Leute da reingeflogen sind. Dafür brauchten die auch keinerlei Erkenntnisse, sondern es passierte etwas und jeder projizierte es darauf, dass die anti-US-amerikanischen, also ich nenne sie jetzt mal absichtlich nicht anti-amerikanisch, sondern muss sie eigentlich anti-US-Regierungs Leute, dann wiederum herausfanden, dass es der CIA selber gesprengt hat. Das stand auch vorher fest. Möglicherweise hat zufällig irgendjemand von denen auch recht. Ich kann das nicht beurteilen. Diese Frage interessiert mich aber gar nicht, sondern das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass alle ihre Interessen da reingepackt haben. Und ich glaube, dass das der wichtigere Punkt war. Mit der, wer halt den CIA reingrätschen will, muss zuerst einmal die US-regierungsamtliche Version zerlegen, mit einigermaßen plausiblen Mitteln, macht das aber, um den Bahn freizuschieben, um seine eigene Theorie zu präsentieren. Und die beruht auf vorher feststehenden ideologischen Überlegungen. Das heißt, es musste der CIA rauskommen, dass sie das selber gesprengt haben. Und das heißt, die gesamte eigene Entwicklung wird jetzt entlang dieses ideologischen Zielbildes gemacht. Und dann ist es nicht mehr so überraschend, dass es dort zu einer Menge von Vereinfachungen kommt, weil man meines Erachtens aus den vorliegenden Daten nicht eine stringente Herleitung machen kann, sondern man bastelt alles so um, dass es zu dem Modell, es war der CIA selbst, passt.
Ich verorte das für mich persönlich das richtige Problem, das ich dann sehe, zum Beispiel von 9-11 zum Beispiel, darin, dass ein relativ großer Prozentsatz von der Bevölkerung jetzt allgemein diese Leittheorie, die Leitvereinfachung, nämlich dass 19 Teppichmesserträger von Bin Laden dazu angestiftet worden sind, das mit Flugzeugen da reinzufliegen, dass diese Theorie natürlich die mächtigste geworden ist, also jetzt, wenn man jetzt die ganze Bevölkerung sieht, also jeder, der so seine Eltern fragt oder so, was sagst du zu 9-11, hört entweder, ich weiß nicht genau, aber wann dann, diese offizielle Theorie. Und ich glaube, diese Übermächtigkeit der offiziellen Theorie drängt diese ganzen bunten, sprießenden Theorien, von denen du sprichst, ja auch sehr an den Rand. Weil ich glaube, du bist schon mal wirklich im Abseits, wenn du irgendeine von diesen Theorien ausführst, die es da gibt, ob es jetzt eine atomare Sprengung war oder überhaupt ein Hologramm, das da reingeflogen ist. Das ist dann wirklich, nein, gibt es ja wirklich.
Es gibt alles.
Je weiter du reingehst, du bist immer am Rand. Du bist immer am Rand dieser Sache. Aber mein Punkt ist jetzt, die offizielle 9-11 Commission-Bericht-Sache ist ja genauso wenig richtig, genauso wie du richtig gesagt hast, von der ganzen kritische Szene auseinandergenommen worden und ist ja auch genauso wenig haltbar. Also wir stehen im leeren Raum, keiner weiß es. Selbst der Commission-Bericht ist irgendwie nicht wirklich haltbar. Da sind ja einige Architekten und sonst was da dran, die wirklich auch sich damit beschäftigt haben, mit freiem Fall und sonst was. Also dass da Haken gibt, ist irgendwie, ja, zumindest in der Diskussion klar. Also es ist keine von den Diskussionen glaubwürdiger als die andere. Nur eine davon, nämlich die offizielle, ist absolut am stärksten in der Gesellschaft da. Und hat auch dazu geführt, dass man nach 9-11 dann zum Beispiel aggressive neokolonialistische Kriege damit anzettelt, dass man die bösen Islamisten bekämpft. Das wissen wir ja alle. Der Krieg gegen den Terror der Krieg gegen den Terror war das Argument offiziell.
Ja.
Stringent noch auf der Theorie.
Und jetzt denkt es von jetzt nach. Also von hinten nach vorne, was brauchst du dazu, um so einen Aggressor? massiven Terror gegen den Islamismus, bla bla bla, Sicherung der Ölquellen.
Naja, das haben wir ja genau da. Du brauchst so einen Terroranschlag.
Genau. Ja, okay. Und dann ist es wurscht, ob du irgendwelche Islamisten bezahlst oder die CIA gleich da beauftragt.
Absolut. Oder? Nur an dem Beispiel sehen wir ja, dass alle nicht, alle auf alle Fälle nicht recht haben. Wir wissen eher, wir können eher sagen, was nicht richtig ist, als das, was richtig ist. Das ist irgendwie halt auch ein Punkt.
Und jetzt ganz lustig, ich war in 9/11 auf einem wissenschaftlichen Kongress, ja, und die haben das natürlich dann auch alle im Fernsehen gesehen und dann in der Kaffeepause wurde das natürlich diskutiert und alle, ich war erschreckt, ich war nicht so richtig durchgeblickt, aber die etwas intelligenteren Kollegen, Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, jetzt wartet mal, ob was die Amerikaner damit machen werden. Die werden das als Vorwand nehmen, um ganze Länder niederzumachen.
Ja, aber das ist der Unterschied. Aber das ist der Unterschied.
Wissenschaft, Naturwissenschaft.
Nein, aber das ist der Unterschied zu dem, was du als erstes sagtest. Nämlich diese erste Geschichte, schau, die haben das dann alles benutzt für die Kriege und jetzt gucke ich mir was mal hinten nach vorne an, da brauchten sie etwas. Damit hast du meines Erachtens mindestens suggerieren wollen, in klassischer, vereinfachter Welterklärungsart, dass es der CIA selber war. Das ergibt sich daraus aber gar nicht. Oder irgendeine...
Das habe ich weder suggerieren wollen, noch gesagt. Das ist entweder es hat ihnen ganz gut in den Kram gepasst, ja. Also dem amerikanischen Weltbeherrschungsmodell, Tendenzen, bla bla bla. Oder sie haben es selber provoziert, eins von beiden.
Oder noch irgendeine dritte Variante. Oder also klar ist, dass hegemoniale Kreise Diskurssteuerung betreiben, egal was passiert, dass es versucht wird zu, also wir sehen, es gibt irgendwelche rechtsradikalen Anschläge, wo permanent versucht wird, das hat mit Politik gar nichts zu tun, das ist jedenfalls gang und gäbe. Das heißt, es passiert etwas und jetzt gibt es verschiedenste Kreise, die versuchen, das für sich zu benutzen. Das ist übrigens in politischer Aktion, bei Kommunikationsguerilla und so etwas, finde ich das auch eine gar nicht so uninteressante Aktionsvariante. Es passiert irgendwas und du definierst das als politische Aktion um. Also zum Beispiel hatten wir vor einem Vierteljahr oder sowas in Deutschland einen viel diskutierten Fall. Der ist eigentlich total uninteressant, aber macht dieses Beispiel deutlich, dass man halt sowas auch durchaus nutzen kann, solche Effekte. Da wurde der Firma Balsen, das ist so eine bekloppte Keksfirma,
der Keks geklaut.
Ja, und dann gab es eine Entführungsinszenierung und Balsen sollte dazu gebracht werden, Kekse an Kinderheime und sowas zu spendieren. Ja, genau. Haben wahrscheinlich auf den Boulevardseiten alle gelesen. Das Interessante daran ist, dass für diesen Vorgang die Leute, die diese Erpressung dann abgespielt haben, nicht notwendig war, den Balsenkeks zu klauen. Es ist meines Erachtens auch ungeklärt, ob dieser Balsenkeks jemals von denen, die dann dahinter sind, der den Diskurs draus gemacht haben, geklaut worden
ist. Aber er ist ja wieder aufgetaucht.
Ja, also es könnte sein, aber
ist das ist wieder aufgetaucht.
Ja, ist bei der Konkurrenzfirma in Deutschland,
so
bei irgendeiner Konkurrenzkeksfirma aufgebaut worden.
Nein, das war so ein goldener Keks.
Ich komme ein bisschen so aus dem Werbesektor auch von früher und so, ich war so Guerilla-Marketing und hin und her, denen fällt genau sowas ein. Also es könnte auch theoretisch eine reine Agenturarbeit sein, um ein Publicity. Das wissen wir natürlich nicht, aber das wäre einer Agentur zuzutrauen, weißt
du? Ja, aber ist das nicht jetzt auch wie schon wieder eine Verschwörungstheorie?
Nein, überhaupt nicht, das ist eine mögliche Erklärung, aber das ist überhaupt keine Behauptung.
Ich war vor ein Jahr mal in Wien, dann ist da Demo, dann denke ich mir, wow, was ist da für Demo? Und dann ist es eine Demo für kleinere Preise bei IKEA.
Ich denke mal oft bei so Verschwörungstheorie-Themen, also es geht ein bisschen um Wahrheit und um die Sehnsucht, irgendwie die Wahrheit zu entdecken. Und diese Sehnsucht wird benutzt meistens von allen, die irgendwie das nutzen wollen. Und das ist irgendwie auch der Punkt, weil mir jetzt jeder, der irgendwem erklärt, er kennt die Wahrheit, lügt. Die meisten lügen. Und haben selber eigenes Interesse, dir zu erklären, sie wüssten genau, wie das geht. Und wer erklärt, wie Liebe funktioniert, wenn das wer wüsste und die Anleitung hat, das wäre viel wert. Oder wie das oder das funktioniert. Und damit wird dann auch viel Geschäft gemacht. Früher war es Gott oder früher waren es unerklärliche Phänomene, Wetter, Sonnenfinsternisse oder sonst was, die wer vorhergesagt hat. Und damit wird auch irgendwie einfach ordentlich Profit geschlagen. Also ich glaube, dass mit solchen angebotenen Wahrheiten heutzutage ordentliches Geschäft betrieben wird. Also auch mit Verschwörungstheorien sozusagen. Das ist ein Geschäftsfeld, das ist ein Markt. Ein ganz normaler Markt. Weil da ist eine Sehnsucht und eine Bereitschaft dafür, was zu geben. Ganz einfach.
Und man lässt sich auch auf diese Idee dieses Wahrheitsregimes überhaupt ein. Das halte ich auch immer für gefährlich. Also es ist natürlich klar, dass also du erzählst ja jetzt ja auch nichts irgendwie besonders Überraschendes, dass die Regierungen sich alle relativ einig waren und die hegemoniale Position zum 11. September haben herstellen können. Das wäre ja ziemlich überraschend gewesen, wenn ihnen das nicht gelungen wäre. Wobei ich die Skepsis da ein bisschen höher sogar einschätze, was allerdings auch wieder damit zu tun hat, mit einer Neigung dazu, aus einer vereinfachten Erklärungsposition heraus, mit einer antiamerikanischen Position oder so etwas, dem glauben wir sowieso nicht. Das ist schon auch wieder weit verbreitet, ist allerdings auch nicht besonders skeptischer gedacht. Also jedenfalls, dass das so ist, dass jeder Vorgang, der irgendwie in die Öffentlichkeit gerät, zum Gegenstand von hegemonialen Diskursen wird, wer definiert, warum das passiert ist. Das ist eigentlich normal und das sollte das skeptische Denken immer wieder genau anregen. Wer transportiert gerade diese ganze Geschichte? Geschichte insgesamt, Geschichtsschreibung insgesamt ist der Megadiskurs dieser Gesellschaft. Das heißt, wer bestimmen kann, wie die Vergangenheit war, also das in die Köpfe reinkommt, definiert, wie die Gegenwart interpretiert wird. Also er bestimmt noch nicht die Zukunft. Das finde ich zu weitgehend, weil eben schon glücklicherweise eine ganze Menge Unwägbarkeiten drin sind. Es gibt manchmal ganz kleine Vorgänge, die interessante, auch wenn man in der Geschichte von Bewegung, also geradezu so, wie kann man Aktionen organisieren oder so, das finde ich auch immer sehr spannend. Was für Vorgänge haben eigentlich an irgendwelchen Punkten mal unglaublich Symbolkraft bekommen und irgendetwas, die Einhegung von bestimmten Protesten oder so etwas verunmöglicht, sodass das draus schaut. Man denke mal, jetzt berühmt gewordene Sachen, die sind dazwischen als Legenden auch aufgeladen, also es ist ein bisschen übertrieben oder so, dass wenn Rosa Parks sich in dem Bus nicht hinsetzt, dann ist das ungefähr so, wie wenn in Peking ein Sack Reis umfällt. Eigentlich. Das ist vollkommen egal. Aber es hatte an dieser Stelle eine Symbolkraft dann entwickelt, plötzlich. Und das kannst du nicht vorhersehen. Ne? Oder denk an die Ohrfeige von Beate Glasfeld, finde ich auch mal einen wichtigen Vorgang in der albernen Debatte um Gewaltfreiheit oder sowas. So, welche Wichtigkeit solchen symbolhaften, gezielten Sachen können. Ich weiß nicht, ob das alle kennen, war die diese ganze Nachkriegsgeschichte, wo ja die ganzen Nazis wieder in alle Ämter und sowas reinrückten. Und das muss eine ziemlich frustrierende Lage da gewesen sein für Menschen mit emanzipatorischem Anspruch, so in den 50er oder Anfang der 60er Jahre zu sehen, dass alles wieder so weitergeht wie vorher, nur unter ein bisschen geschönt, aber die ganzen Nazi-Ärsche wieder überall rumsitzen und alles so weitergeht. Und dazu gehörte eben auch eine dieser Gruppen, wo die Beate Glasfeld halt dabei war, die sich überlegten, wie man das demaskieren kann und da viel gemacht haben und keiner hat sich für die interessiert. Und dann hat sie sich irgendwann überlegt, diesem damaligen deutschen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, der halt NSDAP-Mitglied war, öffentlich eine Ohrfeige zu verpassen für seine Nazi-Vergangenheit. Ach, das genaue Jahr weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, aber es hat jedenfalls einen erheblichen Impuls, der ja dann auch für die 68er, und das muss man den 68ern ja auf jeden Fall zugute halten, bei allem, was mal da unterschiedlich diskutiert wird, dass sie einen wesentlichen Beitrag zu der Vergangenheitsbewältigung geleistet hatten, weil das durch diese Proteste nicht mehr möglich war, so zu tun, als hätte es doch gar keinen Nationalsozialismus gegeben. Das war ja so ein bisschen so 20 Jahre. Aber solche Bruchpunkte, ich habe das ja jetzt aus diesem Grunde erzählt, die Zukunft kannst du nicht vorhersehen, weil du diese Bruchpunkte, die sich da plötzlich auftun, nicht vorhersehen kannst. Aber über die Geschichtsschreibung kannst du die Interpretation der Gegenwart und damit natürlich einen erheblichen Anteil der Kräfte, die auch für die Zukunft relevant sind,
beeinflussen.
Das ist eine Art Definitionsmacht über Geschichte.
Genau. Ja.
Schon seit Ionen gibt's Personen, die geplagt sind von Visionen, die es sehen und verstehen, wie die Welt wird weitergehen. So geht's auch mir, sag ich dir, mal um 6 und mal um 4, manchmal auch den ganzen Tag, frag mich, wie ich das ertrag. Steht die Zukunft schon zu wissen, macht dein Netz sich ganz verbissen. Weißt du, stets den guten Weg, gibt's auch keinen, der ihn geht. Keiner glaubt dir deine Sicht, auch die dümmsten Dummen nicht. Und so tappen sie hinein, was du sahst im hellen Schein. Ich bin Profit, ja Profit und ich fühl mich obsolet. Ich bin Profit, ja Profit und ich fühl mich obsolet. Ich bin Profit, ja Profit und ich fühl mich obsolet. Denn keiner hört darauf, wie ich fühlen weitergeht. Aber selbst schuld, kann ich ja nur sagen. Naja, schon mal sind sie. Wenn ich hören will, dann halt fühlen. Früher war's für meine Art etwas leichter, nicht so hart. Denn die Leute glaubten meist, dass das Schicksal alles schmeißt. Es sei vorherbestimmt, was man jetzt in Angriff nimmt. Ja, so war noch alles recht und ein Prophet ein toller Hecht. Das war noch Zeiten. Heute ist das alles schwerer, Schuld daran sind nur die Lehrer. Und vor allem diese Weisen, die sich nennen Aufklärer, machen alles mehr kaputt, aus dem Schicksal wird nur schon. Heute sind sie alle frei und was wird, ist einerlei. Ich bin Prophet, ja Prophet und ich fühl mich obsolet. Ich bin Prophet, ja Prophet und ich fühl mich obsolet. Ich bin Prophet, ja Prophet und ich fühl mich obsolet. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, ob es so noch weitergeht. Nee, manchmal weiß ich nicht. Ja, werd schon selbst sehen. Also davon haben. Ja, mach nur so weiter. Na, ja, werd jetzt sehen. Meine Geißel ist die Freiheit und die Plage, die sie feiert, wollen alles umwandeln mit ihrem freien Handel. Wer kann da schon klar noch sehen, wohin die Winde wehen? Manchmal ist nur Nebelschein, den ich sehe ganz allein. Ja, ich fürchte um meinen Job, sicher ist das ein Komplott. Denn sie stehlen mir meine Fälle mit dieser blöden Freiheitswelle. Wünscht, es wäre noch alles klar, wie es mal früher alles war. Und dass alles auch so wird, wie es meine Sicht verbirgt. Ja, das wäre gut. Ich bin Prophet, komm zu spät und ich fühl mich obsolet. Ich bin Prophet, komm zu spät und ich fühl mich obsolet. Ich bin Prophet, komm zu spät und ich fühl mich obsolet. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, wie es jetzt wirklich weitergeht. Nee, manchmal heute. Ach, komm hör auf. Ach, weiß auch nicht. Irgendwie vorbei. Was soll ich noch sagen? Ist halt nicht mehr so, wie ich mal war. Na, wir werden jetzt eben alles im Block. Schauen wir mal. Okay. Na, Schluss jetzt.
Also, wir haben davon ein paar schon zwischendurch benannt. Also, deshalb kommt es jetzt nicht mehr so richtig so als Ende, sondern wir haben irgendwann mal oder mehrfach, glaube ich, eine Phase gehabt, so in dunklen Zeiten, als wir noch am Thema waren. Da sind wir ja schon mal drauf eingegangen. Also zum Beispiel einer der Punkte hier ist halt der, wenn also eine Information darauf zu überprüfen, welche Interessen und Motive da durchscheinen. Oder sich zu überlegen, aus welcher Ecke das kommt und so weiter. Das ist mitunter auch nicht ganz einfach. Weil bei meiner Suche nach den Interessen in dem Text ich bereits natürlich mit meiner Subjektivität mir das angucke. Das heißt also, wenn ich einen Text von einem CSUler habe und einen Text von Grünen, dann überprüfe ich deren Motivlage wiederum selber mit einem Erwartungshorizont. Davon komme ich natürlich wieder nicht weg. Das ist aber eigentlich immer nur so, dass eben klar sein muss, dass man selbst selektiv wahrnimmt, dadurch, dass man einen eigenen Erwartungshorizont hat. Den kann man auch nicht abschalten, sondern da kann man sich nur in Kommunikationsstrukturen begeben und eben meines Erachtens ganz absichtlich, im Zweifelsfall muss man sich auch gar nicht mit den eigenen Gegnerinnen und Gegnern treffen, also, sondern es gibt auch letztendlich Gruppenmethoden oder sowas, in denen man das selber machen kann. Also so Rollenspiele, in denen man mal die andere Seite spielt oder sowas, finde ich da mitunter ganz erhellend. Insbesondere auch die immer wieder kehrende Erfahrung, dass das Zerlegen der eigenen Positionen in Rollenspielen durch die Leute, die die Rolle der anderen Seite spielen, immer beeindruckend einfach fallen. Also das kriege ich jetzt immer mal wieder irgendwelche Warnsignale, dass wir hinsichtlich unserer
argumentativen Tiefe noch ein bisschen nachlegen könnten in vielen Bereichen. So, also, des Weiteren, die weiteren Punkte, die ich hier so habe, ist, da steht der Begriff Quellen. Das finde ich natürlich sowieso immer interessant. Also Texte ohne Quellen müssen nicht falsch sein, aber finde ich, das ist immer schon auch interessant anzugucken, ob da überhaupt mit Quellen gearbeitet wird oder ob, ich finde zum Beispiel eigentlich ausgesprochen nett, diese Schrift von Daniel Kuller, Entschwörungstheorie heißt die, der verzichtet aber komplett auf Quellen, damit entwertet er seine Arbeit meines Erachtens, weil er permanent sagt, die haben das und das da behauptet, aber es steht nicht wann und wo und wer. Ich kenne ihn und ich hatte mit ihm auch geredet, als das sein Ding nur als Manuskript existierte, ob wir das bei uns verlegen. Und ich habe dann gesagt, ich würde aber das nur mit Quellen verlegen. Und er hat gesagt, nö, habe ich keinen Bock. Und es ist bei Piepers Medienexperimente verlegt worden und existiert halt jetzt quellenlos. So, das ist eigentlich sehr schade, weil meines Erachtens kann man dann damit nicht wirklich arbeiten. Ansonsten kann man halt auch auf Quellen, also ich finde, dass ein Text, der ganz ohne Quellen arbeitet, immer schon sehr, sehr schwierig ist. Fand ich ein sehr nettes Exemplar, hängt ja da vorne vor dem. Aber in allen Texten, also alle drei Quellen stehen da so ein bisschen drunter, damit man denkt, da sind Quellen, aber wenn man da drauf geht, findet man die Informationen.
Ich glaube, dass der Autor das gar nicht als Quellenangabe gemeint hat, sondern nur als weiterführende Links.
Aber wenn, dann hätte er keine Quellen. Also das war ja das Beispiel, richtig. Also so, dass man sich das anguckt. Ich wollte jetzt auch nicht über diesen komischen Text plötzlich dann diskutieren, sondern das ist halt auf jeden Fall, das kann man sich bei allen Informationen angucken. Der Hinweis mit der Tageszeitung, die haben keine Quellen. Ich hatte ja das ohnehin jetzt nur angeführt, einen Text betrachten, wie das mit der Quellenlage ist. Ich will jetzt gar nicht diffamieren und sagen, ein Text, der keine Quellen nennt, ist deshalb per se scheiße oder so etwas. Das ist gar nicht die Aussage, sondern es gibt halt bestimmte Sachen, nach denen man einen Text abchecken kann. Und wenn ich feststelle, der hat keine Quellenangaben, dann hat er für mich ist er für mich etwas schwieriger, aber noch nicht aus dem Rennen. Also, sondern der Satz wäre auch eine Vereinfachung, wenn ich sage, mit Quellen gut, ohne Quellen schlecht, sondern Skeptizismus bedeutet, sich die Sachen immer zu hinterfragen und daraus ein Gesamtbild zu bauen, aber nicht von irgendwas so einfache Schwarz-Weiß-Schema oder so etwas zu bauen. Ne? Wenn irgendjemand seine Interessenslage nicht benennt, nachdem er diesen Text schreibt, dann nehme ich das zur Kenntnis und überlege mir, ob da irgendwas verschleiert werden soll oder Pseudo-Objektivität aufgebaut werden soll oder was auch immer. Aber es heißt nicht, dass ich den Text jetzt nicht weiterlese und doof finde. Analogien finde ich immer interessant. Also Analogien darüber zu untersuchen, ob sie nur einfach plausibel klingen und in Wirklichkeit irgendwie für einen Hahn herbeigezogen werden und Äpfel mit Birnen vergleichen. Also da lässt sich eine ganze Menge so. Das ist genauso wie da und da und dann überlegen, ob das wirklich überhaupt zusammenpasst oder sonst. So, dann habe ich hier den Begriff Projektionen aufgeschrieben. Das war dieses Beispiel mit das Hochhaus fällt um und alle projizieren genau die Story da rein. Also dass man quasi so Filme, die man fährt, in Handlungen hinein oder in Vorgänge hinein projiziert. Das machen wir wahrscheinlich auch im Alltag so ein bisschen so alle. Du kommst ja von deiner Vergangenheit nicht weg. Und irgendjemand, der dich schon 10-mal genervt hat mit bestimmten Handlungen, dem unterstellst du, wenn es das 11. Mal die Handlung gibt, wieder, dass die Person das war oder sonst. Wir haben halt eine ganze Menge, man hat so Projektionen. Es geht jetzt ja auch noch nicht hin, sich vom Menschen zum Automaten zu und alles, die das nicht haben, sondern ein bisschen der Demaskierung solcher Vorgänge. Genau. Es ist ganz nett, wenn man das halt auch irgendwann mal erkennt und sich sowas übt. Also was ich halt häufig auch feststelle, wir machen ja auch Trainings in so ganz anderen Bereichen, wieder mehr Aufmerksamkeit, direkte Intervention gegen Übergriff oder sowas zu trainieren. Und dann ist doch immer zu merken, dass wenn du das so irgendwann mal wirklich zu deinem Alltag machst, sich so zu verhalten, dass es halt irgendwann mal tatsächlich einfacher wird, das dann tatsächlich im Alltag permanent zu tun. Am Anfang wirkt das anstrengend. Also immer so auf ganz viel zu achten und so weiter und so fort, aber das übt sich. Zirkelschlüsse habe ich hier noch stehen, also Dinge, die sich gegenseitig dann steht hier der Begriff Vereinfachung, ist ja klar, also wo halt irgendwie Komplexität aus der Sache rausgenommen wird. Die Sprache zu betrachten, finde ich immer sehr interessant, welche Begriffe da so drin vorkommen, so diese geht nicht, soll oder muss oder sonst wie was, also wie weit solche Begriffe da sind, die keinen Interpretationsspielraum mehr lassen. Oder zum Beispiel der Wir-Begriff, der wird teilweise ziemlich interessant eingesetzt, um zu suggerieren, aber das wollen wir doch alle oder so. so, dass, also das lohnt sich da so auf die Sprache zu achten, was für Effekte da erzielt werden sollen, die mit dem eigentlichen Inhalt gar nichts zu tun haben, sondern die irgendwie das Ganze so ein bisschen, ja, das ist so ein Schmiermittel, dass es in unsere Köpfe so reinkommt, so sprachlich. Geht nicht an, das war schon immer so und so, das sind so die Klassiker natürlich auch. Normal und unnormal. Und dann habe ich als letztes noch Mission stehen. Auch das ist natürlich mitunter zu erkennen, ob etwas so vorgetragen wird oder ob etwas mit einem missionarischen Eifer vorgetragen wird. Also das erkennbar ist. Hier ist auch das Ziel, dass eine bestimmte Position von den anderen übernommen wird oder wird eine Position eingebracht. Das finde ich auch eine Fragestellung, auch wie man Streitkultur oder wie man Diskussionskultur entwickelt. Von den Verfahren her, von der Art, wie man miteinander diskutiert. Ob es da eigentlich um Sieg und Niederlage oder so etwas geht oder ob es darum geht, eine Gesprächsatmosphäre hinzustellen, in der die Komplexität des Ganzen herausgearbeitet wird, in der Widersprüche herausgearbeitet werden und die von vornherein so hergestellt wird, dass das Ziel ist, dass alle Beteiligten hinterher mit Erkenntnis gewinnen, aber nicht unbedingt mit dem Gleichen nach Hause gehen.